Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde da draußen zum Futsal-Podcast. Hier euer Lieblings-vorwiegend wöchentlicher Podcast hoffentlich. Aus dem Podcast-Schrank 2x20 netto. Mit mir am Mikrofon Daniel Weimer, euer Futsal-Economist. Und auf der anderen Seite diese Woche wieder dabei Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph. Hi Sebastian, ich grüße dich.
Ja, ich grüße dich auch, Daniel, und alle da draußen, die uns zuhören. Ja, ich bin mal wieder dabei, aber ich muss auch immer sagen, ich springe immer ein. Das muss ich immer vorab hier sagen, weil ich habe mich ja eigentlich schon rausgezogen, aber ich springe ein, wenn ich Zeit habe und die anderen haben aktuell keine Zeit. Ist viel zu tun am Anfang der Saison und da bin ich ja noch ein bisschen frei, gerade zumindest abends. Und dann springe ich ein und ich verfolge das Ding ja auch. Also von daher, Daniel, es freut mich, heute wieder dabei zu sein.
Das ist auch schön, die Zuschauer haben dann immer so ein Überraschungspaket, wer dann wirklich da kommt, ist doch alles gut. Alle können sich freiwillig melden und irgendjemand gibt es immer. Und deshalb können wir vorwiegend wöchentliche einhalten. Das ist ja auch
wir schaffen's.
Gefasst. Ja, und wir waren letzte Woche recht früh dran, weil wir unbedingt über das Länderspiel reporten wollten, recht zeitnah gegen Kroatien. Deshalb haben wir jetzt doch recht viel Zeit für die 176. Folge. Und da haben wir ein paar Highlights auf jeden Fall gehabt, über die wir sprechen sollten. Ja, soll ich mal anfangen mit dem Feedback aus der Community, was uns gemeldet wurde?
Ja, wie immer. Sehr gerne, Daniel.
Super. Erstens, Janis hat sich aus Hamburg gemeldet, unser Mann in Hamburg, der uns dort versorgt. Er hat mal von Lijani berichtet, der neue Verein dort in Hamburg. Da wussten wir auch nicht so viel, was dahinter steckt. Und hat gemeint, sie haben es jetzt mal angeschaut, so ein bosnischer Verein. Ja, wäre jetzt keine super Balkan-Zocker, die sich jetzt bis in die Bundesliga tanken, aber eine extrem große Community und dort waren wohl 80 bis 100 Zuschauer beim Spiel der Verbandsliga Hamburg, was die Zuschauerzahlen des FC St. Pauli in der Bundesliga um das Dreifache halt übertrifft. Ja, das ist schon mal einmal auffällig.
Ja.
Ja, also so viel zu den neuen Club aus Hamburg. Okay, heute mal bist du nicht in Redelaune, was ist denn los? Bist du einfach abgelenkt?
Ich spare mir so vieles auf, Daniel. Ich spare mir.
Gut. Der kommt auch gleich.
Sehen hier,
ja, lass uns mal hier schnell durchballern, da kommt ja viel. Christian Wölfenschneider hat sich nochmal gemeldet, weil er hat auch den Podcast ja natürlich gehört, wo wir nochmal über die Ex-Fußball-Profis in den Futsal-Ligen gesprochen haben. Wir hatten Sebastian Helbig bei Hohenstein-Ernsthal vor ein paar Jahren. Wir hatten Timo Heinze vor ein paar Jahren. Und mir ist ein Name nicht eingefallen, der immer für die Warriors Saar gekickt hat. Und das war Philipp Wollscheid. Der als Fußballer wohl auch bei Leverkusen gespielt hat. Und auch Sebastian Helbig war bei Leverkusen. Oh, vielleicht war das die Zeit der Deutsch-Brasilianer sozusagen. Und ich weiß es nicht. Ja.
Paulo Ring.
Haben wir noch einen Ex-Profi, klar, Elias Saad, der dann aus dem Futsal in den Fußball gekommen ist. Also eigentlich haben wir vier Fußball-Profis.
Wir hatten mal beim MCA hatte ich mal Serhat Kott, der ist aber nicht so ein bekannter Profi, der ist dann zu zu Fenerbahce und hat dort auch tatsächlich, ist aus der U-Mannschaft, U23, glaube ich, in die erste, in den Kader gekommen und hat auch ein paar Spiele gemacht in der türkischen Liga und dann in der zweiten holländischen Liga gelandet.
So, okay, ja, kommt dazu. Manu Fischer, natürlich. Manu Fischer.
Ja, Manu Fischer.
Für die Nationalmannschaft gespielt.
Spieler gewesen.
Ja, wahrscheinlich der höchstspielende von diesen Spielern, die im professionellen Fußball, sagen wir mal, über dritte Liga waren. Ja, wenn doch jemand Fußballer kennt, die mal im Futsal aktiv waren, sagt mal Bescheid, ist bestimmt spannend nochmal. Also die Liste erweitert sich.
Ja.
Dann hat sich gemeldet. Traurige Nachricht aus Hamburg. Denn wir hatten es geahnt, durch zwei Spielausfälle Sparta Hamburg, jahrelang dem Futsal in Hamburg zugehörig, letztes Jahr noch um den Aufstieg in die Bundesliga mitgekämpft, zieht zurück. Es ist aus und vorbei, Lichter aus. Denn die Aufwendung dort, Hendrik hat sich gemeldet, von Sparta selbst. Und hat gemeint, die Aufwendungen sind einfach zu groß, die Jungs sind schwer motivierbar, die Kosten sind hoch in der Regionalliga. Ja, und dann war die Konsequenz, ja, der Rückzug. Und ja, ich frage mich jetzt, ob das so ein bisschen da alles mitschwebt in dem Argument, was wir immer wieder gebracht haben, dass der Zeitpunkt, als es die Bundesliga nicht gab, war diese Vision da. Ah, wir kommen in die Bundesliga. Wenn es soweit ist, sind wir dabei. Mhm. Und ja, jetzt zerplatzen halt diese Bundesliga-Trauben und Träume blasen, weil man sieht, oh, der Weg dahin, der ist echt steinig.
Ja, nicht nur steinig, sondern für viele wahrscheinlich mit ihren Mitteln halt mehr oder weniger unmöglich. Und ja, letztes Jahr oder letzte Saison fast noch Bundesliga-Aufsteiger, also Relegationsteam am Anfang sogar mit einem Sieg gegen den heutigen Bundesligisten Berlin. Ich kann mich erinnern, und da dachte man schon, wow, Sparta, was ist das denn? Und ja, jetzt weiß man leider mehr, dass man eben das hätte als weitere Motivation benötigt, so ein Bundesliga-Aufstieg. Und leider war es das mit Sparta. Hamburg.
Ja, genau. Also ist wirklich ja sehr, sehr traurig. Da geht ein langjähriger Verein und im selben Atemzug letzte Woche geht ein zwar nicht so traditioneller Verein, aber trotzdem ein Rückzug aus einer Regionalliga, weil im Dorf zweite Mannschaft zieht sich zurück aus der Regionalliga Süd. Also auch dort gibt es wieder weniger Spiele für die Teams, die schon drin sind. Und wir sagen immer wieder, jedes Team, was sich aus einer Liga zurückzieht, verringert den Wert und auch den Anreiz für die anderen Teams oder den sportlichen Wert der Liga.
Ja.
Also
ja,
auch, ja.
Und also Regionalliga, ich will nicht sagen schon, es so langsam zeichnet sich ein Regionalliga-Sterben ab. So langsam, Daniel. Also viele Regionalligen lassen Federn, um es mal so zu sagen. Ne?
Ja. Traurig, aber naja. Wir machen ja weiter.
Ja, wir machen weiter.
Bleiben dabei. Also Hendrik meinte auch, ja, dass doch ein paar Spieler und er vielleicht auch sich anderen Vereinen in Hamburg anschließen. Ja, vielleicht Wacker hat ja wirklich einen guten Kader und die ja auch den Sprung bestimmt nochmal wieder schaffen wollen, jetzt hoch in die Bundesliga. Also man kann nur hoffen, dass, ja, dass man sich da wieder findet. Übrigens den Rückzug von Weilendorf, Dank an Kevin, der uns auch über Instagram geschrieben hat. Vielen Dank. Und eine Meldung kommt direkt aus dem Club, nämlich von Florian Roth, von Jahn Regensburg. Wir hatten ja die Trainerdiskussion eröffnet, da auf der Bank Lukas Krul eingetragen war als Trainer. Und wir ja nicht wussten, wer hat jetzt die Lizenz. Also es muss ja immer für die da ein bisschen neuer sind, es muss immer ein Lizenzinhaber auf der Bank sitzen, der Trainer sein, die Mannschaft trainieren. Heißt A, Fußballlizenz oder wie heißt die neue oberste Fußballlizenz?
Schon vergessen.
Die teuerste.
Ja, also die Preise steigen.
Ja, ja, die genau. Und die Futsal-B-Lizenz.
Und viele Stufen, genau, und ein paar Stufen dazwischen zugekommen.
Und ja. Florian hat berichtet, ja, also man hat drei im Verein, die eine Lizenz haben. Philipp Ropas, ja, kennen wir ja noch. Und Alex Günther ist ja auch noch da in diesem Dunstkreis von Jahn Regensburg. Und vor allem Thorsten Porkert, der halt, ja, auf dem Papier sozusagen der Trainer ist, der da auch bei der Mannschaft dabei ist, der jetzt auch eingetragen war dieses Wochenende. Also Thorsten Porkert ist der Trainer. Was wieder mitgeschwungen ist, so ein bisschen, ja, informiert euch vorher. Und ich glaube, ich kann nur das wiederholen, was wir mal vor 50 Folgen schon mal hatten mit dem HSV. Wir sind halt Fans. Ja, wir sind keine Journalisten, die jetzt hier Recherche betreiben, sondern wir sammeln das auf, was auch ein allgemeiner Fan wahrnimmt und spiegeln das zurück, was ein allgemeiner Fan denkt oder denken könnte.
Mhm.
Und wenn halt die Vereine nicht transparent berichten, was los ist, man könnte ja einen Vorbericht schreiben zu den Spielen, ja, Trainer Thorsten Porkert ist verletzt, ist entschuldigt, ja, dann ist das halt okay. So, aber ich meine, wir haben keine Zeit, einfach auch jetzt jeden anzuschreiben und jedem Gerücht nachzugehen.
Ja, wir sind einfach Freunde, die zusammen über Futsal quatschen und natürlich auch mal eine These raushauen, aber eben nur mit dem Wissen, was wir vorhanden haben. Und auch wir sind natürlich hier und da mal, und das muss ich mal kurz ein bisschen korrigieren, hier und da mal in einer Recherche drin, wenn uns was konkret interessiert, aber solche Punkte beispielsweise, die dann aus dem Nichts halt über den ersten und zweiten Spieltag der Bundesliga auf uns zukommen, da können wir halt auch nur rätseln. Ne? So ist das eben. Da rätseln wir. Und ja, aber jetzt sind wir schlauer.
Genau, also danke Florian. So soll das ja auch funktionieren. Feedback und dann stellen wir das klar. Es war auch mal beim HSV, war auch nicht ganz klar, aber da hat, glaube ich, Michi Meier hat sich dann nochmal, intern nochmal feststellen, Michi Meier hat ja eine Futsal-Lizenz, das heißt, soweit haben eigentlich alle anderen Trainer die entsprechende Lizenz. Ja, klar, Paas, vielleicht auch das für die Neuen, Paas und Liria sind erstmal ausgeschlossen, weil diese Teams mit dem Aufstiegstrainer spielen und dort gibt es ein Jahr Zeit, sich eine Lizenz zu besorgen oder einen Trainer mit einer Lizenz. Man darf also ein Jahr mit dem Aufstiegstrainer weitermachen. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Ja. Für die neuen Teams, dass die Hürden nicht noch größer sind, obwohl die neuen Teams ja auch nicht gerade leiden in der Bundesliga gerade.
Nein,
ziehen das ja so gut durch.
Genau. Ich denke, die neuen Teams sind gut auf die Bundesliga vorbereitet. So wirkt es auf jeden Fall nach den ersten Spieltagen.
Dann habe ich mir noch mal aufgeschrieben, die The Zone-Klickzahlen. Das müsste ich jetzt noch mal aktuell gucken nebenbei eigentlich. Vielleicht kriege ich es noch mal hin. Und zwar, es ging dann um die Highlights bei The Zone. Bei The Zone des Deutschland-Kroatien-Spiels. Ich guck mal hier, Deutschland-Kroatien.
YouTube? Ich hab's.
Gerne. Schau mal, wie viel. Das waren 10.000 Aufrufe eben kurz nach dem Spiel. Und das war mehr als alle Aufrufe für die dritte Liga, außer natürlich Dynamo Dresden oder solche, Hansa Rostock war das, glaube ich, auch. Sehr viele Views, aber die waren dann bei 15.000 und das deutsche Spiel war bei 10.000. Wie viel hat es jetzt?
Okay, also hier den 10.000 sind es nicht, aber es sind 8.731.
Wie, das wurde weniger? Kann das sein? Warte mal. Jetzt muss ich auch mal drauf gehen.
Sekunde. Hier steht bei mir Stand 21.09. Da wurde es veröffentlicht. Ja. Guck du auch mal drauf, vielleicht.
Ja, interessant. Also bei mir hat es 11.700 Aufrufe. Ja, es geht um die Highlights.
Ja, ich schaue mir. Ach, eine wütende Franzosen gnadenlos steht bei mir.
Ah, nicht gegen Frankreich, gegen Kroatien.
Ach so, gegen Kroatien. Ja,
aber schön. Okay, das Frankreich vielleicht 8.000, okay. Kroatien vielleicht jetzt 11.000. Dann haben wir beide Spiele mal abgegriffen. Ja, ich sehe es, die 8.000. Also trotzdem, beide Spiele sind deutlich über den Durchschnitt der Highlights von The Zone. Das ist trotz des Streaming-Gates gegen Kroatien. Good News. Und hier kann
der DFB.
Ja. Also da kann man auf jeden Fall was gegenhalten gegen die Kritik der Streams, ja, weil die Nachfrage ist jetzt größer als bei dieser ganzen dritten Liga.
Jo. Ja, so ist es. Also im Verhältnis sind die Highlights, stehen die gar nicht so schlecht da bei der Zone. So ist es. Auch besser als die Bundesliga-Highlights, da wo teilweise also in der Spitze gefühlt 300 Aufrufe sind, muss man einfach sagen. Ja,
gut. Letzter Punkt, den ich noch, ich habe noch einen. Der Turnier in Salé, das war dieses Turnier mit Marokko und Dänemark und, jetzt kriege ich den anderen Teams nicht zusammen, auf jeden Fall die beiden Teams waren dabei und da hat nochmal Marokko 8:1 gegen Dänemark gewonnen. Und das war Argentinien noch. Dänemark hat ja gegen Argentinien unentschieden gespielt. Genau, das war's. Und aber Marokko hat einen guten Lauf. Wäre auch mal spannend, was die in der Futsalentwicklung getan haben. Ja, die waren jetzt ja nie wirklich schlecht. Aber es scheint so, dass da ein bisschen Push durch das Land geht im Futsal. Also, weißt du was von Marokkos Futsalentwicklung aktuell?
Also, für mich schon immer ein Name im Futsal. Also in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall. Also eins der stärksten afrikanischen Teams. Und zugleich, was ich ganz interessant finde, um da vielleicht nochmal zu erweitern, dass die parallel auch im Fußball eine richtig gute Entwicklung durchgemacht haben. Ja, mitunter die größten Erfolge jetzt zuletzt bei der WM. Top 8 der Welt. Ne? Und damit verbunden, waren sie nicht sogar im Halbfinale der WM? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. War da nicht irgendwas? Aber unabhängig davon, vielleicht sind diese parallelen Futsalentwicklungen und Fußballentwicklungen hier in Verbindung zu setzen.
Richtiger Thesenpreis, das.
Ja. es ist einfach nur offensichtlich, deswegen stelle ich die These mal auf. Und mit entsprechender Methodik könnte man ja mal überprüfen. So, das haben wir noch nicht gemacht. Ja, Marokko. Schön. Hattest du noch was auf deiner Liste?
Nur das Frankreich-Spiel noch, über das wir kurz sprechen können, aber hast du noch andere News?
Nee, auch da, ich habe schon gedacht, das Frankreich-Spiel lässt du außen vor, aber da können wir auch kurz drüber quatschen. Möchtest du darüber startend beginnen?
Ah, ich habe jetzt gar nicht so viele, ich habe jetzt ein paar Stichpunkte jetzt gemacht, bin jetzt nicht jede Szene nochmal durchgegangen tatsächlich. Ich habe das auch im Auto geschaut, neben der Fahrt, war ganz gut, der Stream halt auch qualitativ. Das war auf jeden Fall gut, der Zone-Stream, der Frankreich-Stream. Der Das waren 1400 Zuschauer live dabei am Höhepunkt. Nachdem das Spiel dann sehr relativ deutlich wurde, nach dem 4:1, 4:0, war es dann auch deutlich weniger, aber es war bei 1400 in Maxfeld, was ich dann gesehen habe. Fand ich stark, da Live-Zuschauer für das Spiel auf jeden Fall. Zeigt auch, dass in Frankreich da anscheinend viel geht. Die Halle war ja sensationell. Neue Halle, ausverkauft, auf jeden Fall, oder annähernd ausverkauft mit 4.500 Zuschauern. Wahnsinn, ja, das fand ich echt stark. Das habe ich mir jetzt erstmal. Anna, und, genau, es war zwar voll wie in Deutschland, aber es war leise. Es war ganz, ganz leise. Also, wenn wir uns an spanische, portugiesische und vor allen Dingen Balkanligen erinnern, auch hier Indonesien und Malaysia, was da in der Halle los ist und Brasilien erst recht. Und da, wie in Deutschland, ganz viele Leute in der Halle, aber ganz leise. So wie im Zirkus, so zugucken. Oder? Also irgendwie so, so passiv.
Ja, auch ein bisschen Spektakel. Ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel tatsächlich primär in der ersten Halbzeit gesehen, dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen mit Pausen. Fand die Leistung der Deutschen in der ersten Halbzeit ganz, also finde ich, recht ansprechend, muss ich sagen. Man hat aber sehr schnell gesehen, dass das, was Frankreich auszeichnet, eben diese individuellen Aspekte hier natürlich zum Vorschein kam. Und vor allem individual technisch und auch individual taktisch. Das heißt, auch mal eine Schussfinte und so weiter zum richtigen Zeitpunkt. Ich kann mich erinnern, kam häufiger. Das sind so Dinge, die habe ich bei den deutschen Teams vermisst. Also, dass mal ein 1 gegen 1 gesucht wird. Außer bei Suat Ak, der auch in diesem Spiel aus meiner Sicht der beste deutsche Spieler war. Zumindest mit den stärksten Akzenten in der Offensive. Aktuell wirklich in Topform, der Junge. Ja, man hat 1-0 geführt und danach ging es dann halt in die andere Richtung. Und am Ende stand 6-2 für Frankreich. Ich denke, ein Ergebnis, das ähnlich wie das Kroatien-Ergebnis nicht überraschend kommt. Ja, aber man sieht, dass eben Frankreich, die, ich sage mal, eine ähnlich lange Geschichte im Futsal haben, deutlich schneller vorankommen in dem Bereich. Und ja, wir haben über Frankreich schon häufiger gesprochen, auch dass sie das anders implementieren in den Verband und in die Fußball-Ebene. Und da gibt es sicherlich einiges zu lernen, wenn man da genauer hinschaut.
Aber ja, die haben wohl schon ein 7-stelliges Budget für die Futsal-Breitentwicklung. Klar, man schüttet ja auch Geld an die Vereine aus. Ich bin dafür kein Freund, habe ich schon mehrfach gesagt, weil direkt ausgeschüttetes Geld oder bedingungsloses Kapital fließt in Spielergehälter einfach direkt ab. Damit erhöhst du einfach nur die Ablösesumme und die Gehälter der Fußballer. Ja, solche Förderungen müssen immer aus meiner Sicht objektbezogen sein für, am besten für Nachwuchsprojekte, ja, wo ich das Geld sage, hier, ihr könnt auch von mir nicht nur 20.000 haben, was, glaube ich, die Vereine bekommen, oder 30.000, sondern, ja, nehmt halt 50.000, aber dafür muss ein nachhaltiges Jugendkonzept dahinter stehen, dann bekommt ihr das Geld. Aber, ja, einfach aber so dann, Geld.
Ich glaube, es hat auch Vorteile. Ich denke, dass man damit auch einige Spieler vom Fußball loseisen könnte.
Ja, dann wäre es aber auch wieder, okay, ja, das könnte echt eine Idee sein, dann müsste es aber auch so projekt- oder objektbezogen auch sein. Also hier gibt es einen Topf, damit Fußballer Geld bekommen. Ansonsten, du kennst aus der Bundesliga, du holst dann halt dann doch viel die Legionäre und steckst das Geld dann da rein. Ich bin kein Freund von direkten, bedingungslosen Zahlungen.
Ja, aber anscheinend wird auch ausreichend Geld in die eigene, Nationalspielerkultur gelegt. Und man sieht, dass dort auf jeden Fall besser ausgebildete Fußballer, so kann man es mal sagen, im Futsal aktiv sind und auch das besser adaptieren anscheinend wie die Deutschen. Und deswegen gewinnen sie halt 6-2 und das auch absolut verdient, auch in der Höhe. Pavlos Wiegels wieder aus meiner Sicht ein überragendes Spiel gemacht, das kann man hier nochmal lobend erwähnen, war in beiden Spielen gegen Kroatien wie auch gegen Frankreich der beste deutsche Spieler. Oder wie siehst du das?
Da bin ich ganz bei dir. Man sieht halt auch in unserem Kader, die Top 4, die können auf so einem Niveau auch mithalten, dann fällt das halt aber auch relativ schnell ab. Ja, Christopher Wittig, Memos Söser, Suat Ak, Oliveira, so, dann wird es halt schon eng. Also auch Saklam und Meier, die sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, haben halt auch langsam Probleme, wenn du gegen so einen individual technisch starken Gegner spielst, ist halt auch schwer. Und tatsächlich dann, das war's auch schon. Also Sackler, Meier, Oliveira und die Wittig, wen hat man auch, Wittig und Söser und Ack. Mhm. Und das war's aus meiner Sicht, die auf dem Niveau, ich hätte gerne Grünberg gesehen. Der hat mir auch jetzt wieder bei Fortuna sehr gut gefallen, weil er doch sehr bullig ist, sehr wendig, auch beidfüßig. Aber der war wohl verletzt. Oder deshalb wurde nicht gespielt.
Ja, aber ihr habt ja beim letzten Mal, du warst ja mit den David zusammen, über die Frage, ob sich der Futsal in Deutschland relativ entwickelt zu den anderen Ländern. Ne? Man könnte natürlich jetzt mit Frankreich, man wird es vor allem in Spielen gegen die Slowakei sehen, weil die hatte man vor kurzem noch vor der Brust. Also ob da ein Fortschritt oder ein Gleichschritt oder was auch immer vorhanden ist. Aber ich denke schon, dass wir uns relativ entwickelt haben. Wir stehen aber jetzt wieder vor einem Bruch. Denn eben aufgrund von Spielern wie Meier oder auch Saglam, die halt in ihrer Entwicklung nicht diese Geschwindigkeit oder überhaupt über eine Entwicklung genommen haben, wie Spieler wie Söser oder Ack, halt jüngere Spieler, werden wir unausweichlich hier bald in den nächsten, in absehbarer Zeit neue Spieler implementieren müssen, so um das Niveau zu halten. Du sagst, und man sieht es am zweiten Block ganz stark, dass die Leistungsstärke abfällt. Die halten nicht, die können das nicht halten, das Niveau. Und da wird es neue junge Spieler geben in den nächsten Jahren. Ich bin mir ganz sicher, es werden einige kommen, auch Härterich etc., die da nachrücken. Was ich sehr schade finde, so mal zum Beispiel so Spieler wie Dennis Öztürk, die wären nämlich jetzt dran an der Reihe, die da jetzt sich hervortun könnten, um auf dieses Niveau langsam zu kommen. Aber ich denke, wir stehen vor einem kleinen Bruch, was das angeht. Mhm. Dieser Bruch könnte auch bedeuten, dass wir uns einfach kurz vor einer kleinen Stagnation befinden oder in einer Stagnation befinden, eben weil wir auch altersspezifisch, aber schlussendlich auch entwicklungsspezifisch da nicht die gleichen, also wir haben keine Leistungshomogenität in der Entwicklung innerhalb der Nationalmannschaft.
Ja, also der Grund ist ja aus meiner Sicht, dass die Entwicklung jetzt, gerade die Starting 6, basieren ja auf der Futsalentwicklung vor 5 bis 8 Jahren.
Starting 5.
Ja, Spieler, ich habe den Torwart jetzt mal rausgelassen, aber auch Wiegels kommt aus der Zeit. 5 bis 8 Jahre. Das war auch die Hochzeit der Clubs. Und warum haben wir bessere Spieler aus meiner Sicht? Ja, wir hatten viel mehr Clubs. Und je mehr Clubs du hast, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sich darunter halt auch dann bessere Spieler befinden. Mhm. Du kannst ja einfach eine kleine Kohorte nehmen und stark trainieren, dass die besser wird. Oder du nimmst eine extrem große Kohorte und setzt auf Wahrscheinlichkeit, dass einfach ein neues Talent rausploppt. Und tatsächlich, auch Ack, wer es nicht weiß, Ack war halt auch beim MCH, hat auch 2017, 18 da so begonnen, wo auch Stuart Ack begonnen hat, auch wenn er da noch sehr jung war.
Aber bei mir mit 14 das erste Mal mit trainiert.
Ja, also er ist Teil dieser Futsal, dieser starken, dieses Futsal-Booms. Ja, da war der Boom tatsächlich, wenn man sich die Kurve anschaut. Und das finde ich auch kritisch, auch in der Kommunikation und dem Perspektiven, das gefällt mir Marcel halt nicht. Also es ist halt immer diese Interviews sind, wir haben alles super gemacht, ich bin auch bei dir. Die Jungs, die da auf der Platte standen, haben ein Spiel gemacht, absolut wieder im Rahmen, haben alles gegeben, gefeiert, kann man niemandem einen Vorwurf machen, keine großen Fehler, alles super. Perspektivisch aber muss man das hinten dranhängen aus meiner Sicht. Immer diese Schönreden, weil wir entwickeln uns ja nicht. Da kommt nichts nach, wie du schon gesagt hast. Und da würde ich mir jetzt echt langsam eine Diskussion wünschen. Wie kommen wir dahin, dass wir in 5 Jahren irgendwo sind? Weil wir haben wirklich, jetzt kommt die Kohorte aus den aktuellen Jahren und wir haben halt super wenig Clubs. Was machen wir? Wie kommen wir dahin? Wie können wir es schaffen? Weil sonst bin ich bei dir. Wir fallen ab.
Ja, wir werden erstmal ein bisschen abfallen. Das ist so einfach, so auch einfach insgesamt. Sicherlich, wenn man intervallmäßig denkt oder auch einfach, es ist ein kleines Auf und Ab in der Entwicklung, das dann stetig steigt im besten Fall. Aber ich sehe Spieler schon am Horizont. Ich sage, Pedro Strickhardt beispielsweise, der jetzt beim MCA ist, das ist ein U19-Spieler, U20 mehr oder weniger. Ganz junger Kerl, Linksfuß, eine super Entwicklung, denke ich, wird auch mit sich bringen, wenn er dann entsprechend dranbleibt am Ball. Hast du da schon mal einen? Dann hast du halt.
Ja, aber Sebastian, die Spieler sind doch nicht relativ besser als ein Michi Meier, Sacklam und Wittig vor 8 Jahren waren. Wir kommen ja nicht, ist ja der Punkt, wir kommen ja nicht relativ weiter. Ja, die werden wahrscheinlich wieder nicht stark sein.
Die werden besser als Meier in ihrer Spitze.
Weil das Grundtalent nicht besser ist.
Ja, die haben anderen Einfluss, die haben andere Entwicklungseinflüsse. Ich glaube, das ist immens wichtig. Auch ein Suat Aqua vor 2 Jahren noch nicht so gut wie Michi Meier und ich würde sagen, er übersteigt ihn jetzt deutlich. auch das, was Michi Meier in seiner Spitze hatte. Da ist Stuart Ack schon jetzt von der Geschwindigkeit, von der Technik, Individualtechnik und Taktik.
Hoffen wir es. Ja, ich bin bei dir.
Ich bin positiv gestimmt, was Entwicklung angeht, nur auch realistisch gestimmt, dass da jetzt erstmal aus meiner Sicht wahrscheinlich auch ein Bruch zu erkennen sein wird, weil wir eben Spielern eine Chance geben müssen, die jünger sind, die jetzt nachrücken und halt Spieler dann eben dann auch den gebührenden Applaus geben, die dann aus der Nationalmannschaft ausscheiden. Und auch ein Michi Meier wird halt absehbar bald seine Nationalmannschaftskarriere aus meiner Sicht leistungsbedingt dann irgendwann auch im Sinne der Entwicklung der Nationalmannschaft ad acta legen.
Ja, das
so
ist das.
Und er war einer der größten Nationalspieler, die wir jemals hatten. Aus
der
meiner Sicht.
Überhaupt. Er war in der Elite-Runde der Champions League mit den Panthers. Ja,
genau, wenn man das
war jetzt bei der WM verliebt. Michi Meier, Magic Meier ist, ja, wird, ist absolut.
Genau, Magic Meier.
Ist erst Magic. Es passt, er ist auch weiter sympathisch. Genau. Deshalb ist richtig. Stark. Also immer für die Jungs, die da waren. Gutes Spiel gegen echt starke Franzosen. Ey, die haben zwei Profis aus Spanien. Ja, das sind so die Welten. Und das hat man auch gemerkt, diesen Unterschied. Und ich fand das dann auch taktisch sehr clever von Frankreich. Wir hatten ja relativ schnell die 6-Foul-Grenze, die 5-Foul-Grenze übersprungen in der zweiten Halbzeit. Ich habe 10 Minuten mal noch zu spielen oder 12 Minuten, also wirklich lang. Und was macht Frankreich total clever? Jetzt in dem Tempo raus und lassen den Ball laufen und sind eher defensiv. Warum? Ja, weil einfach kein Foul. Ja, man lässt einfach den Ball laufen. Klar, es gab dann auch weniger Tor-Szenen, aber ich fand das relativ clever gemacht. Viel Ballbesitz, 4-0. Ja, und haben sie halt rotiert, weil die wollten einfach die haben einfach auf Ballbesitz gespielt und das war in der Situation vollkommen richtig, weil sonst, wir kennen das Spiel von Hot vor 2 Wochen in der Bundesliga, wo es dann gegen Pass auf einmal 4 10-Meter gab und dann drehst du das Spiel auf einmal nur aufgrund dieser 10 Meter. Fand ich ziemlich smart von Frankreich.
Ja, also man sieht, die haben auch da Schritte gemacht, also auch insgesamt, ne, sich auf Spielsituationen einzustellen, überhaupt situativ dann auch taktisch sich dann auch abzuändern. Ja, und das meine ich eben. Da siehst du einfach eine krasse Entwicklung, finde ich. Das ist ein Top-Team Europas mittlerweile. Und und da ist noch mega Luft nach oben, auch bei Frankreich, ne? Wenn man das mal mit dem Kontext der Spanier und Portugiesen vergleicht. Aber die haben auch Sprungkraft, um eben diese Luft zu nutzen nach oben. Das sieht man schon.
Ein Punkt würde ich mich noch bei dir interessieren. Ich fand wieder, mir hat wieder ein Aufbäumen gefehlt, was nicht an den Spielern liegt, sondern an der taktischen Vorgabe, was gespielt werden sollte. Das heißt, die Spieler haben alles gemacht, was gesagt wurde. Ich hätte mir halt eine andere Ansage gewünscht, gerade mit dem Foulspiel. Mehr Pressing, vielleicht Flying, obwohl das natürlich gegen Frankreich Individualkicker vielleicht nicht so gut ist, aber zumindest, dass man merkt, ja, wir wollen hier gewinnen, auch wenn es 6-1 steht. Wir wollen zur WM. Irgendwie. Das war am Ende wieder wie gegen Kroatien. Ja, okay. Eigentlich sind wir ja gut, war doch eine ganz okay Leistung, jetzt kicken wir noch ein bisschen, nicht zu hohes Ergebnis und so.
Und Daniel, ich mag deinen Optimismus, was das angeht, dass du auf Vollgas-Futsal stehst und dass da auch zur Not die Fahnen wehen müssen, wenn man untergeht. Finde ich gut. Ich muss aber sagen, realistisch betrachtet war Frankreich einfach wieder ähnlich wie Kroatien. Und Kroatien, also es waren gute Parallelen auch nochmal von der Leistungsrelation. Die waren einfach ein Level besser. Mindestens, wenn nicht zwei.
Das und ist deswegen, ja unabhängig davon. Aber man kann ja trotzdem merken, auch der Trainer sagt, ich will noch so viel rausholen hier, gerade mit den Fouls. Also gerade dann kannst du ja dich schön hochstellen, den Ball dich einbauen hin und so weiter. Ne? Das ist halt alles irgendwie, vielleicht
ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich kann das sogar nachvollziehen und würde auch, also ich bin irgendwo dazwischen. Einerseits war mir das auch nicht mutig genug, wie du es vielleicht siehst. Andererseits sehe ich es aber dann vielleicht nicht so, dass man da jetzt noch ein Zeichen geben muss, dass man das Spiel noch gewinnt, also gewinnen will, sondern einfach, dass man sich da wehrt. Diese vielleicht, was dir gefehlt hat, so ist diese konkrete Gegenwehr. So da, ne, nicht das Spiel einfach zu.
Das Aufbäumen.
Aufbäumen, ja, genau, das vielleicht. Und da ich würd da irgendwie so in der Mitte stehen. Für mich war das auch da nicht mutig genug hier und da. Und genau das meinst du auch gerade, das finde ich ganz spannend. Du siehst, Frankreich kann situativ auf Dinge reagieren und Deutschland kann das situativ nicht ausnutzen. Das hätte man zum Vorteil ausnutzen können.
Weißt du, das ist eigentlich symptomatisch für den deutschen Futsal. So dieses, wir machen da so. Ja, aber dieses epische Aufbäumen, oh, ist auch ein guter Folgentitel, episches Aufbäumen. Ja, das wäre auch für den deutschen Futsal gut. Das hatten die Franzosen ja gemacht. Ja, komm, jetzt nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand, jetzt schieben wir die Orga voran. Das passt ja irgendwie eh. Ja, okay, wir machen ja was. Also, läuft doch.
Ja, episches Aufbäumen. So nennen wir die Folge jetzt. Aber da muss auch in der Bundesliga noch hier und da in der Analyse ein episches Aufbäumen
bekommen.
Ja, okay,
suche ich gleich noch.
Bei Fortuna war das nicht das epische Aufbäumen. Gut, aber ich glaube, wir haben ausreichend zum Spiel Frankreich gegen Deutschland berichtet.
Genau, gerne.
Erfreuliche Zahlen bei DAZN. Was wollen wir mehr? Insgesamt stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Ich möchte aber eine Brücke schlagen zur Bundesliga, beziehungsweise nee, lass uns das gleich machen. Wir wollen ja erst in die anderen Ligen, in die
Regionalligen
schauen.
Genau. Ja, richtig.
Aber merkt ihr das, dass ich eine Brücke schlagen möchte von der Nationalmannschaft?
Ja, okay, die kommen wir gleich nochmal. Ja. Lass uns mal die Brücke über Breitenfutsal, episches Aufbäumen. Ja, der Breitensport, der Breitenfutsal, rein in die Regionalligen. Ich muss auch mal gucken, ob es eigentlich schon jetzt neue Ligen gibt. Nee, Hessen fehlt immer noch. Also mal gucken, ob wir noch neue Ligen haben. Die Bayernliga war auch noch nicht online. Ist jetzt online? Immer noch nicht online. Okay, also wir haben auch nichts Neues irgendwie da. Okay, dann lass uns mit den Ligen fortschreiten, die wir haben. Ist die Frauenregionalliga West eigentlich irgendwie? Nee. Haben wir die schon irgendwo? Auch noch nicht.
Habe ich noch nicht gefunden, muss ich sagen.
Nee, okay.
Ich geh mal drauf. Futsal Liga-Betrieb? Nee, Regionalligen sehe ich noch keine Frauenliga.
Okay, sag mal gerne.
Aber wir können wollen wir nicht im Westen starten?
Ja, okay, gerne. Ja.
Da war ja auch eine gewisse, ich sag mal, eine kleine Überraschung. Nicht, dass Gütersloh gegen den UFC Münster, ist das UFC Münster? Nein, ich habe gerade überlegt, ob das der UFC Münster 1 oder 2 ist. Wir sind ja in der Regionalliga. Gewinnt Gütersloh 8-3. Ja? Gütersloh auch sehr ambitioniert. Man hört es aus dem Buschfunk, dass die in die Bundesliga wollen. Ich habe mir den Kader mal angeschaut von Gütersloh und würde sagen, ja, ambitioniert ist man schon länger dort. Mhm. So, auch, man merkt das auch, ich denke mal, ein paar Spieler sind auch schon, haben schon ein paar Jahre. Aber es wird spannend, weil das andere Spiel, das, ich sag mal, ein kleines Topspiel, Holzpfosten-Schwerte gegen die Futsal Panthers Köln, endete, ich glaube, auch zugunsten Gütersloh's Träumen von der Bundesliga oder zumindest von der Regionalligameisterschaft. Es endete 2-0 für die Holzpfosten-Schwerte. Die Futsal Panthers Köln, Bundesliga-Relegationsteam, verlieren ihren Auftakt in Schwerte. Und ja, spannenderweise hat sich Schwerte damit irgendwie mit einem Sieg gegen Köln jetzt auch ein bisschen mit in die Top-Region Prognose gespielt, finde ich. Gut, ich finde es auch mal cool, das muss ich auch mal kurz erwähnen, dass Schwerte macht ja echt gute Medienarbeit, man sieht auch immer Highlights von den Spielen. Sie
das stimmt, ja, auch bei Livestream und so, aus. Super, ja.
Ist alles top, also ist ja besser als bei manchen Bundesligisten. Schwert ist aber 4-4 gegen Wuppertal gestartet am ersten Spieltag, jetzt aber mit einem Sieg, ja, während Wuppertal beim FC Niederrhein-Zocker 5-3 gewinnt. Mhm. Ja, und wenn man sich dann jetzt so die erste Tabelle anschaut, dann sehen wir Wuppertal auch mit 4 Punkten, zusammen mit Schwerte vorne. Gütersloh,
Wird spannend, ne? Ich habe jetzt auch, also das Spiel macht jetzt alles spannend. Also, weil Schwert hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber das kippt das natürlich. Ich habe auch mal in die Aufstellung geschaut, also außer Christian Rüschenpöhler und Gilo Hirosawa. Ja, gut, Rainer Schaffernand ist auch dabei und Rainer von Driesch, der auch bei uns war, mit dem ich lange trainiert habe. Schönen Grüße an Rainer, hört auch mal den Podcast. Ja, kenne ich da jetzt auch spielerisch kaum noch jemanden. Ja, das war es dann auch schon fast. Mhm. Kann ich zum Qualität sagen. Aber immerhin war mit Gilo Hirosawa und auch Rüschenpöhler und Rainer Schreiber-Fernandes auch Spieler der 2016er Nationalmannschaftskader in der Aufstellung. Ja. Und Schwerte, ja, super. Also würde mich gerne mal interessieren, weil da sagen mir die Namen halt auch nichts mehr. Auch komplett ein neuer Kader. Ich kenne jetzt die Spieler nicht wirklich. Wer da jetzt so herausragend ist, also gerne mal Bescheid sagen.
Ich habe mir die Szenerie angeschaut, also ich habe mir die Highlights angeschaut. Man hat halt, in der ersten Halbzeit in 10 Minuten das Tor gemacht, wenn ich mich recht erinnere, und dann zum Schluss eben. Und Köln hat natürlich auch durch, ich glaube, 2 Platzverweise dann nochmal Schwächen hinnehmen müssen. Ich habe das Gefühl, also es ist ein Gefühl, dass sich in Schwerte was entwickelt. Dass da was sich tut und Schwerte ist natürlich ein Verein, würde man sich in der Bundesliga wünschen.
Und Fun Fact, bei Holzpfosten-Schwerte gab es einen Daniel Giesbrecht und bei Futsal Panthers Köln im Tor Erich Giesbrecht. Ja, die sind die verwandt? Also schreit danach.
Ja, Giesbrecht, ja. Aber das, der Torwart war nicht Daniel Giesbrecht, der hat ein Spieler bei Schwerte, genau. Ja, spannend. 2-0, damit Regionalliga West. Mhm.
Vielleicht ja, bei Gütersloh so muss man mal Hakim Aytan natürlich auch hervorheben. Hat auch wieder ein paar Hütten gemacht. Ja. Er ist der König Hakim, oder wie wird er genannt? Gab es nicht auch mal so einen...
Egal, weiß ich nicht mehr.
Wir nennen ihn jetzt Chef, König Hakim.
Der Chef, genau, der Chef.
Ja, Hakim der Dritte.
Ja, aber, Hakim der Erste. Aber ich muss sagen, so, guck mal, Sandro Jurado Garcia spielt da noch, Cem Kilic. Das sind ja auch alles bekannte Namen, früher alle beim MCH. Hakim, Black Panthers ehemals. Ja, und dann dazu ein paar neue Spieler. Ne? Aber auch, wenn ich so die anderen Namen sehe, ist jetzt auch nicht, wird nicht jünger. Aber ich muss sagen, von den Spielerpotenzial, wenn ich das vergleiche mit den anderen Teams, auf jeden Fall ein Kandidat für die Regionalligameisterschaft. Auf jeden Fall. Ja, lass spannend, das war die Regionalliga West.
Ja, Regionalliga Nordost klicke ich mal hier an. Da hatten wir auch einige Partien. Da gewinnt Samstag, Sonntag, was ist denn hier passiert? Ah, BSC Eintracht Südringen, schon wieder so hoch. Die hatten ja auch schon letztens hoch gewonnen. Borea Dresden 15-3. Und CFC Hertha ja schießt Atletico Berlin ab. Ja, da scheint wirklich bei Atletico jetzt auch die Reste da zu sein. Ich hoffe, die Atletico hält durch. Und Eintracht Südring, jahrelang in der Berlin-Liga, ohne nennenswerte sportliche Erfolge, jetzt aber in Richtung Regionalliga. Wir haben da jetzt einen Durchmarsch. Ja. Weißt du da was? Wäre natürlich Marlon wichtig, der könnte uns ganz viel sagen darüber.
Nee. Ja, Marlon sollten wir mal fragen, aber den haben wir vorher nicht gefragt. Ich gucke gerade, ob da irgendwelche Spieler, ich sehe da ein paar portugiesische Namen auf jeden Fall, auch spanische Namen. Ja, es sieht interessant aus, der sagt mir jetzt aber kein Name großartig was. Ja, spannend. Es gab noch am Mittwoch, also am 20.09. davor, ein Spiel zwischen den 1. FC Frankfurt Oder und Blumenstadt United und deine Blumenstädter.
Ah, ja, die Thüringer. Die Thüringer,
genau. Die haben 6-5 an der Oder gewonnen und sind somit auch aktuell mit Eintracht Südringen vorne mit lupenreiner Weste. 6 Punkte nach 2 Spielen. Ist natürlich noch viel zu holen, aber ja. Deine Thüringer Teams sind bisher ohne Punktverlust, um es mal so zu sagen.
Ja, läuft doch da.
Läuft. Lass mal in den Norden gehen. Was gab es da außer Spartas Rückzug?
Da gab es ja doch wichtige Ergebnisse. Ja, das mach du.
Ja, klar. Alter Teichweg hat gegen den VfL Oldenburg, die Futsal-Falken, 5-4 gewonnen. Der PTSK Kiel feiert gegen Futsal Hamburg einen 6-1 Sieg. Und Wacker Eagles mit dem ich guck mal gerade den Kader, ob da auch die ganzen Namen spielen. Ja, auswärts anscheinend noch nicht so wirklich ich guck gerade. Doch Sid Siskin war dabei. Bei keine Angabe, habe ich so das Gefühl, dass das Öztürk sein könnte, mit der Nummer 77. Der hat auch 3-mal geputzt.
Ah, ja.
Ein ganz interessanter Kader mit denen. Auch ja, mit
Philipp Joost war auch noch dabei, ne? War auch Bundesliga. Ja,
Tarik Hatzijavdic, das musst du mir vorstellen, auch aus Berlin, ist auch noch dabei. Nationalspieler letztes Jahr noch gewesen, ne? Tarik Hatzijavdic.
Aber was macht denn Chirosi in der Bude? Warum ist er im Tor?
Der war doch letztes Jahr schon häufiger in der Bundesliga.
Ja, aber ist er eigentlich kein Torwart, der ist eigentlich ein ziemlich guter Spieler draußen auf dem Feld. Das heißt,
aber vielleicht auch
Wacker braucht nur einen Keeper.
Ja, haben keinen Keeper, aber gewinnen dann auch entsprechend 7-5. Das sind ein paar Dinger zu. Und starten aber damit auch erfolgreich in die Liga. Ja. Und PTSK mit 6 Punkten und Alter Teichweg vorne. Ja, Futsal Hamburg. Ah, ist alles noch ein bisschen Mischmasch, aber wir werden sehen, wie es im Norden
weitergeht. Ah, sogar Garnitis war dabei. Also eine Top-Mannschaft. Da wundere ich mich, wie hat Maihan überhaupt 5, also das
Maihan wahrscheinlich überhaupt mithält. Weil da kein Torwart dabei war.
Ja, und Chiro sich
da mehr oder weniger als Flying ins Tor gestellt hat.
Oder Hassan Zarey ist halt einfach ein guter Kicker, der 3 Buden gemacht. Also, ja, oder das, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht.
Gehen wir in den Süden, oder? Von Norden in den Süden, ins mal richtig Gefälle hier. Da ist die Regionalliga auch gestartet, und zwar jetzt am 23. Du hast ja schon gesagt, TSV Weilendorf 2 zieht zurück. Futsal Nürnberg gewinnt gegen den Karlsruher SC mit 4-0. AFG Bergstraße verliert gegen den TSV Neuried 4-7. Futsal Allgäu verliert das Heimspiel gegen den TSV 1860 München mit 3:4. Und die Beton Boys, die gewinnen gegen die Futsal Panthers Ingolstadt mit 9:3 und sind somit der erste Regionalliga-Tabellenführer. Ja, wäre jetzt nicht überraschend, wenn die Beton Boys, die in der Vergangenheit schon immer, ich sag mal, bei Heimspielen gut besetzt waren, aber vielleicht auch auswärts, vielleicht mal hier und da mal gucken. Vielleicht sind die auch ein kleiner Favorit in der Regionalliga Süd, aber.
Haben auch dieselben starken Spieler von damals dabei. Gaffritsch, ja, weiß ich noch, habe ich noch im Kopf. Oh. Ist halt noch dabei. Also der war damals ja schon der Garant für die Buden einfach.
Ja, also viele Gaffritsch sehe ich da. Tore auf jeden Fall, Valentino.
Ja, da hat die meisten Hütten gemacht, ja.
Er macht auf jeden Fall Tore. Ja, und ja, aber da sehen wir das Phänomen bei den Teams der Betonboys, dass man bei Auswärtsspielen nicht immer mit so einem vollen Kader oder auch mit den Topspielern hinfährt. Aber wenn man dort ambitioniert vorgehen würde und mit dem Kader auch auswärts fahren würde, ich glaube, hier hätten wir auch jemanden, der Richtung Bundesliga schielen könnte. So, aber wir werden es sehen. Wir werden es weiter verfolgen. Und dann werden wir es in ein paar Monaten schon besser prognostizieren können. Gut, Daniel, haben wir sonst noch irgendwie eine Liga?
Ich gucke jetzt nochmal, was vielleicht nochmal irgendwie gespielt hat. Futsal Mittelrhein-Liga. Auch da haben die Futsal Panthers verloren. Die zweite Mannschaft gegen die Bergheimer Falcons. Die, also da bei den Panthers ist es der Start verkorkst auf jeden Fall.
Verkorkst? Verkorkst. Verkorkst
der Start. Ja, ist so ein bisschen. Ja, witzige. Im Niederrhein gab es dann mal wieder ein hohes Ergebnis. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So richtig extrem hohe Ergebnisse. Und zwar Furios Futsal Mönchengladbach 2 gewinnt in der Niederrhein-Landesliga gegen den TV Herbeck 35:1. Und ich wusste schon, bevor ich geklickt habe, dass es der Fatlum Amedi mit Sicherheit wird. Und der Spieler ist ja jahrelang schon bei Furios Gladbach dabei. War ein sehr guter Landesligaspieler und war sehr stark immer dabei und zack, ja, war noch. Fatlum hat dann auch wieder, keine Ahnung, ich habe nicht gezählt, die Hälfte der Buden gemacht. Ja, also 35:1.
Kann man machen. Okay, ja, schön. Daniel, interessant. Aber die Futsal Panthers Köln, auch die zweite Mannschaft, ist ja da im Mittelrhein, um das nochmal kurz zu erwähnen, ja auch eigentlich eine Macht gewesen in den letzten Jahren. Ne? Eigentlich halt nur nie aufgestiegen, weil sie halt zweite Mannschaft waren und die Futsal Panthers ihre erste in der Regionalliga haben. Aber wenn die Futsal Panthers mal in die Bundesliga aufgestiegen wären, ich glaube, wir hätten dann hätten wir jetzt die erste, zweite Mannschaft im Westen in der Regionalliga.
Ja, vielleicht, ne? Ja.
Ja, schön. Das dazu. Hast du sonst noch was? Oder darf ich meine Brücke zur Bundesliga schlagen?
Schlag deine Brücke zur Bundesliga, bitte. Wie den Einspieler immer.
Ja, den Einspieler sollen wir jetzt langsam bringen.
Ja, ich kann ihn dann gleich für euch. Ich hole ihn mal raus.
Bundesliga, oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Genau, ich darf starten. Gut, naja, ist keine Brücke. Wir waren ja bei der Nationalmannschaft. Und die Nationalmannschaft hat ja jetzt ja wieder Länderspiele. Also wir leben ja wieder in der Länderspielpause. Und zwischendurch wurde mal so ein kleiner Bundesligaspieltag eingebettet. Also den wir jetzt gesehen haben. Und zwar war es jetzt der dritte, ne? Der dritte Bundesligaspieltag war so ein Zwischenspieltag zwischen den Länderspielen. Und jetzt kommt ja wieder Länderspielpause bis zum, ich weiß nicht wann, bis zum 9.10. oder sowas ist ja immer noch Länderspielpause. Und ja, ich habe das jetzt beim MCA so ein bisschen mitverfolgt, dass man ja jetzt in diesen Ländern, zwischen den Spieltagen, eben in der Länderspielpause, überhaupt nicht mit den Nationalspielern trainieren kann. Und das sind ja 6 an der Zahl. Zudem hat sich Vito Matic verletzt, der dann auch für Regensburg nicht in Frage kam.
Oh, okay.
Und ja, also das ist natürlich, ich finde, so schön das für ein bisschen, so ein bisschen Publicity ist, Nationalspieler zu haben, umso schlechter ist die Spieltagssetzung der Bundesliga, wenn du jetzt mehr oder weniger 4 Wochen zwischen 2 Spieltagen, 4 Wochen nicht mit den Nationalspielern, wenn du so viele hast, eben nicht trainieren kannst. Zugleich verletzen sich Nationalspieler dann. Also eigentlich keine Win-Win-Situation für die Vereine, wenn der DFB die Termine so setzt.
Ja, also man könnte vielleicht sagen, dass die Ausbildung dann bei der Nationalmannschaft natürlich, dass es die individuelle Fähigkeit verbessert und dadurch auch dann, aber ja, es ist ein absolut guter Punkt. Das ist immer das Problem mit Auswahlmannschaften, das ist ja essentiell, also ist ja ein inhärentes Problem, da kannst du die Lösung ist ja keine Nationalmannschaft und keine Auswahlmannschaften.
Ja, aber Die Frage ist halt, man hat ja den Kalender der UEFA bzw. FIFA und dann da einfach so diesen Spieltag dazwischen quetschen, ja. Gut, aber das ist natürlich jetzt aus Sicht des MCHs eminent, ne, weil dort einfach zu 6 Spieler dann fehlen und das ist dann dort halt mehr als die halbe Mannschaft, so, die dann gegen Regensburg auf Platz steht. Ja, und dann war das entsprechend in Regensburg auch so, ist auch so gelaufen, dass man sich da kaum darauf vorbereiten konnte. Und es ist kein Wunder, dass man da dann nicht erfolgreich zurückgereist ist. Gut, aber unabhängig davon, lass uns in die Bundesliga starten. Und zwar, ja, wir können ja eigentlich dann auch schon mit dem ersten Spiel des Spieltages starten. 17 Uhr gab es nämlich das Duell zwischen dem Jahn Regensburg und dem MCH. Hast du dir die Highlights angeschaut, Daniel?
Ja, natürlich habe ich mir die Highlights angeschaut, bis auf das Spiel Paas gegen SFC Stuttgart, weil es dort wieder keinen Live-Ticker gab. Und ja, damit war das für mich egal, weil die Musik war auch die allerschrecklichste von allen Highlight-Videos.
Oh ja.
Wir müssen noch davor ja erwähnen, wir hatten den absoluten Tiefpunkt der Highlight-Produktion Dienstag Mittag 12 Uhr. Was
Ja,
so,
das war
also
echt.
Kopfschütteln, also
Ja.
eine Minute, das eine Spiel war doch eine Minute nur oder eine Minute fünf und
Ja.
andere Spiele hier, unser Fortuna-Spiel mit nur zwei Toren war dann eine Minute 50. Grauenhafte Musik,
Ja.
Pauli war nur verwackelt und unscharf und viel zu nah am Spielfeld. Sorry DFB, katastrophal. Die Highlights sind
Alter,
wirklich schlimm.
lieber DFB, gib mir den Auftrag und ich schneide euch das gleiche Ding. Und ich kassiere das Geld. Nein, aber unabhängig, das war echt schlecht. Und allein die Musik, du hast das Spiel von Paas erwähnt, diese Klaviermusik am Anfang, da denkst du so, bin ich jetzt gerade bei irgend so einem Musikprogramm GarageBand oder sowas, wo ich irgendwelche, weiß ich nicht, was, so Samples raushole? Ey, das war echt, also irgendwann, also ja, ich kann verstehen, dass du Tiefpunkt sagst, weil auch der Zeitpunkt Dienstagmittags, so ein Zeug, Dienstagmittags, also mir kann keiner erzählen, dass man so lange braucht, wie gesagt, aus Erfahrung heraus schneidest du solche Dinger tatsächlich mit einem ordentlichen Computer in 5 Minuten. Und das ist echt traurig. Also ich finde auch, es ist traurig. Gut, und dann, ja, die Highlights zum Spiel Regensburg gegen Bielefeld waren 1 Minute 4, Daniel. 1 Minute.
Ja, das
Vier.
war MCA richtig. Also
Das.
wirklich. Ich denke mir mal, okay, da sitzt jetzt einer und schneidet das. Der bekommt dafür Geld. Also, wie kommt der darauf? Also, was ist das für ein Prozess bei dem? Oh ja, so ein Spiel, ja, mach ich jetzt mal, wichse ich jetzt mal raus, eine Minute nur. Was? Wie? Warum? Oder auch diese Musik. Wer denkt sich echt, das ist jetzt eine tolle Musik? Die nehme ich. Die ist super.
Ich glaube,
Was?
das ist
Wer
so
macht das?
random. Das ist so,
Ja,
aber
kann auch
das hat
sein.
auch so. Diese Highlights hatten so Gangster-Rap-Beats irgendwie so. Und ich frage mich, wen wollen die damit ansprechen? Auch, du musst halt auch wissen, natürlich, du sprichst damit, du willst Jugendliche ansprechen, aber das finde ich auch als Pädagoge völlig fatal und soziologisch auch völlig fatal, dass du hier Jugendliche halt alle automatisch in diese Hip-Hop-Ebene einbettest. Das ist auch milieuspezifisch überhaupt nicht der Fall, dass Kinder und Jugendliche nur sowas hören würden. Also du musst mal überlegen, welche Zielgruppe hast, sprichst du eigentlich mit der Musik an? Na,
Kennst du Two
also,
Steps From
sorry.
Hell? Kennst du das? Die machen so
Ja,
Spielmusik und
ja.
sowas, ne? So richtig episch, machen so richtig epische Sachen. So, sprich die doch an, sag, wir wollen hier diese Futsal-Highlights machen, wir blenden euer Namen ein mit eurer Musik und dazu den Link zu eurer Musik. Bam, so perfekt. So, ja, ich meine, kann mir nicht vorstellen, dass die das ablehnen würden. Also, so ein
Ja.
bisschen Aufwand, bisschen, muss noch nicht
Nee.
mal Geld kosten am Ende des Tages.
Es war,
Ja.
also wir haben ja schon am ersten Spieltag gesagt, das war Highlight-Schrott und das ist jetzt noch schrottiger Schrott
Stimmt, die
als
Musik war
vorher.
doch schlechter.
Das war, also die musikalische Szenerie war diesmal, das war für mich der Tiefpunkt. Und dann natürlich das Veröffentlichen. Aber gut, lass uns über das Spiel reden.
Ja, total.
Ich habe das
Welches
Spiel.
denn? Wo willst du denn anfangen?
Ja, Regensburg gegen Bielefeld, wir chronologisch. 17
Okay.
Uhr ging das los. Erstmal muss ich sagen, der Stream Top-Stream von Regensburg. Ich fand den Ton ein bisschen leise, muss ich sagen. Ich hatte da Kopfhörer im Ohr bei, um das zu gucken. Aber ein Top-Stream, insgesamt gut begleitet das ganze Ding. Auch kommentatorentechnisch spannend, so ein bisschen auch aus Regensburg und Umgebung über den Verein ein bisschen was zu lernen und so weiter. Die haben so ein bisschen was erzählt. Das war cool. Also da ein großes Kompliment an den Stream. Genau. Und ja, die Highlights tun dem Stream einfach auch geben, werden nicht gerecht, was der Stream hergegeben hat. Und umso besser war es dann, dass man sich das ganz anschauen konnte. Der MCH mit einer schwachen ersten Halbzeit, mit einer stärkeren zweiten Halbzeit und Regensburg genau umgedreht. Stärker in der ersten Halbzeit, schwächer in der zweiten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie mehr Tore gemacht, Regensburg. Also so läuft das manchmal im Futsal. Ich fand insgesamt vom Leistungsvermögen, du kannst ja gleich auf die Tore eingehen, oder machst du ja gerne. Ich kann auch gerne noch drauf eingehen, aber insgesamt vom Leistungsvermögen ein gerechtes Ergebnis. Auch wenn Torchancen auf beiden Seiten da waren, aber Regensburg wirkte irgendwie abgezockter. Und gleichzeitig, was ich jetzt hier so als Zwischenkommentar reinbringe, das, was für mich aber die Information des Spieltages war, ja, mitunter der beste Spieler der Liga, Gustavo Pörsch, also wenn man so das Finale der letzten Saison, oder einfach deutscher Meister und dann der beste Spieler beim deutschen Meister, der verlässt jetzt Deutschland und die Bundesliga. Das war sein letztes Spiel.
Was? Und wie? Das wusste ich auch noch nicht.
Das wusste ich noch nicht.
Nee.
Ja, der wurde, wurde im Nachgang verabschiedet, aber in dem Stream wurde das erwähnt. Das höre ich natürlich. Und Gustavo Pörsch, der beste Spieler.
Wie, wo geht er denn hin? Zurück in die
Brasilien? Ja, aus privaten Gründen. Aus privaten Gründen wieder zurück nach Brasilien.
Ah, der muss ja einen zurückholen.
Ja, das wird haben. Es ist jetzt sehr, ja, irgendwann. Aber unabhängig davon, das ist eine herbe Schwächung für Regensburg. Ich glaube, es wird schwer für Regensburg, dieses Niveau, was sie jetzt dann nochmal hatten gegen den MCH, zu halten, weil Pörsch einfach mitunter vor dem Tor und auch in der Defensive, also ein ganz, ganz starker Spieler ist, also ein ganz entscheidender Key-Player für Regensburg. Ja, das war für mich die Information des Spieltages. Und ja, du kannst uns jetzt ein bisschen was über die Tore erzählen, die du in den Highlights wahrgenommen hast.
Ich bin gerade noch ein bisschen schockiert, natürlich, dass wir so einen guten Spieler verlieren. Ne? Nicht, dass er den Verein nur wechselt, sondern wirklich die Liga verlässt. Okay, das ist hart.
Ja.
Ja, ich hatte noch aufgeschrieben, 150 Zuschauer, ist auch generell beim Spieltag jetzt irgendwie so ein bisschen der Durchschnitt. Wir hatten 250 bei Fortuna, auch in Weidemdorf waren 150. Das würde ich Pauli mit 30 und SFC Stuttgart mit 80 wirklich ja undeutlich unter Durchschnitt. Aber hier waren 150 Zuschauer. Man hört ja nichts mehr auf den Videos, wie die Stimmung war, kann ich nicht sagen. Ja. Naja, Marquinhos 1-0. Ja, hier verstehe ich Garibaldi nicht, ist ein Einkick und Garibaldi steht auch einfach so Basics nicht hinter der Balllinie. Und ja, genau weil er nicht in der Balllinie steht, er hat einfach Marquinhos, stellt sich dann einfach so ganz komisch, als ob dann Garibaldi ihn mit Tor entfernt deckt, was ja nicht geht, weil der Ball war ja zum Tor frei. Und dann kriegt dann Marquinhos diesen Ball, ja, und wichst den da halt rein. Relativ gut, ne, war der Passweg einfach offen. Das war einfach da Garibaldi, irgendwie ein Missverständnis.
Ja, mir ist da aufgefallen, dass es ein Missverständnis zwischen Getschim und Garibaldi war und zugleich schließt der MCH das Zentrum einfach nicht. Also Getschim muss davor und Garibaldi zurück, dann ist da überhaupt nichts im Zentrum. Dann können sie zwar den Lob auf Pör spielen, aber das ist halt die sekundäre Option. Die kannst du mal zulassen, dass er von 15 Metern draufhält. Dafür hast du noch einen Torwart drin. Ja, aber da war auch Getschim rückt raus. Marquinhos macht so einen kleinen Zappler, was so ein Mini-Finte war. Dann steht er frei und macht das Eis kalt. Also gut ausgenutzt, einfach gespielt. Das gefällt mir an Regensburg. Die spielen einfach im Futsal. Es war jetzt keine große Variante, sondern einfach, oh, der steht frei. Den spiele ich an und haut das mit der Picke rein, das Ding.
Ja, das hat Marquinhos und Bosinovic für mich auch. Wittig macht man es manchmal auch ganz gut. Die einzigen Pivot-Spieler. Also wirklich dieses klassische Rücken zum Tor, auch dieses schnelle Drehen, einfach abziehen. Ja. Es gibt weiterhin wirklich, Pivos ist für mich der schwächst besetzte Post im deutschen Futsal.
Ja, mit Bosinovic und Marquinhos hast du natürlich die zwei Top-Pivos der Liga, so muss ich es einfach sagen. Und ja, du hast recht. Also vor allem deutschen Spieler sehe ich da nicht. Der da irgendwie, natürlich Wittig, der das manchmal macht, aber der ist eher so ein, der kommt eher so als falscher Pivot oder als Ala. Und ja, da fehlt's. Aber das sagen wir schon seit Jahren.
Eder Lieber muss doch irgendwo auf dem Transfermarkt sein. Wie alt ist der jetzt? 40? Kann man den nicht nochmal holen?
Ab nach Deutschland.
Also ja, Cirilio, das war auch mal gut. Das sind doch alle so die ganzen alten Brasilianer, die dann noch in Russland den Lebensende hatten, den Karriereende.
Lebensende.
Cirilio war auch richtig gut. Ja, so holt die mal alle her hier.
Ja, alle nach Deutschland. Die werden echt bereichern für die Bundesliga, weil sie es einfach spielen können. Ne? So, da gibt's ja keinen. Gut, aber dann das 1:1.
Ja,
langer Ball.
Mach du.
Achso, ja, ich kann kurz das 1:1. Du kannst dann langer Ball von, oder langer Abschlag, könnte man sagen, von Pacheco, die Linie runter. Perkovic, richtig gut durchgesetzt, setzt sich hier gegen den Regensburger durch. In der Mitte, Krul weiß nicht, wo er ist. Oder sieht nicht, verliert Sentürk aus den Augen, weil er nur auf den Ball guckt. Sentürk steht am langen Pfosten, haut das Ding rein, 1:1. muss sagen, in dem Moment dachte ich in dem Spiel, ja, schön, dass der MCH das 1:1 macht, hat mich gefreut, ja, bin auch dadurch durchaus ein Anhänger. Aber in dem Moment war das jetzt nicht die verdienteste, das war kein verdientes Ausgleichstor, muss man sagen. Regensburg war insgesamt stärker. Wobei, man muss auch sagen, es war insgesamt vom bisherigen Spielverlauf nicht verdient. Aber in der zweiten Halbzeit, das war ja Anfang der zweiten Halbzeit, da kam der MCH besser raus. So, und hat dann hier, wenn man so möchte, für den kleinen Abschnitt der zweiten Halbzeit ein verdientes Ausgleichstor gemacht. Es war halt der Start einer besseren zweiten Halbzeit für den MCA, könnte man sagen. Gut.
Ja, ich habe es auch nicht
Hast
mehr
du?
aufgeschrieben, außer Sentürk, sehr schönes zweite Pfostentor und cool
Mhm.
pennt.
Ja,
So
cool.
mehr
Ja,
habe ich da gar
genau.
nicht.
Cool. Cool macht, guckt nur auf den Ball. Da sehen
Ja,
wir
genau. Ja.
individualtaktisch. Ja. Perkovic für mich übrigens auch nochmal kurzer Hinweis: mitunter der beste MCH-Spieler als Fixo, der hat alles abgeräumt, was er
Oh,
abräumen
okay.
konnte. Macht aber grundsätzlich auch Fehler. Da kommen wir gleich bei einem Tor drauf. Aber ja, kommen wir mal aufs 2:1 für Regensburg. Muss einfach sagen, der MCH ein bisschen vogelwild. Vorne lässt sich auf eine Linie ziehen. Also ich glaube, es war sogar, war es Perkovic? Ja, also ich weiß gar nicht mehr, welcher Spiel das genau war. Aber es waren auf jeden Fall, doch, es war, glaube ich, Perkovic, es waren Agnima und es waren Sentürk, die bei dem Diagonalpass von Marquinhos,
Ja.
der wunderschön kommt.
Agnima und
Aber
Sintok habe ich aufgeschrieben, ja.
die stehen auf einer Linie, so, und dadurch ist dann auch Pörsch absolut frei. Keine gute Kommunikation, keine Absprache. Aytürk Getschem hinten ein bisschen verloren dann, weil er nicht weiß, soll ich jetzt bei Pörsch bleiben, gehe ich zu Pörsch oder zu dem derjenige, der den Pass empfängt, macht dann in der Hinsicht so gut es geht alles noch richtig. Aber ja, Pörsch steht dann in der Mitte frei, hält den Fuß hin. Ein bisschen unglücklich die Handbewegung von Pacheco, der lenkt sich den irgendwie rein. Aber gut. Was hältst du vor dem Tor? Ich wollte dich mal
Ja,
fragen, die Situation Pacheco.
ich fand, auf dem Pacheco, da habe ich gar nichts jetzt dahin
Okay.
geschrieben. Ich habe halt
Aber
nur
erzähl erstmal.
Marques, gefällt mir ziemlich gut. Also der,
Ja.
oder ich nenne ihn so Marques, weil Gabriel
Ja.
Oliveira, haben wir schon einen. Also Marques hier macht ja diesen krassen Lauf von linken Ader hinten ganz schräg nach vorne. Ja, wirklich im hohen Tempo und macht dann schon Doppelpass mit Pörsch. Ich habe aufgeschrieben, Fehler Akonima oder. War halt nicht optimal, weil er
Ja.
nicht mitgeht. Sentürk auch nicht mit Pörsch, was du schon gesagt hast. Also das ist auch, was ich mir aufgeschrieben habe. Und Sentürk zieht auch nicht durch. Ich glaube, wenn er hier den Sprint wirklich
Ja.
komplett durchzieht, hat er den Schritt. Macht er
Ja,
nicht.
ganz schlecht.
Er stoppt
Ja.
ganz kurz. Und das ist ja immer im
Ja.
Futsal. Stoppst du,
Da muss ich
verlierst
auch
du.
sagen, das war, also auch Agnima zieht auch nicht durch. Beide in der Rückwärtsbewegung, das war aus meiner Sicht Arbeitsverweigerung, weil wenn du hier durchziehst, hast du den Ball. Das siehst du sogar. Es ist richtig gut, vom Timing siehst du das, dass die da kurz vor dem Pass abstoppen. Ich frage mich, warum? Warum stoppen die ab, anstatt durchzuziehen? Vor allem Sentürk hat so ein Tempo und das sind zwei Nationalspieler, Daniel. Zwei Nationalspieler, die machen hier, die zeigen hier nicht 100%, beziehungsweise zeigen, dass sie das nicht drauf haben in dem Moment. Und das muss ein Nationalspieler drauf haben. Das ist der Punkt. Das ist der Unterschied, der dich dann auch auf ein Level in der Entwicklung weiterbringt. Diese Entwicklung wird hier nicht gemacht in dem Moment. So, das mal ein bisschen härtere Kritik, weil das zwei Nationalspieler sind. Das geht nicht, aus meiner Sicht. Gut. Dann kann man noch aus meiner Sicht sagen, dass Pacheco auch schon weiter rausstehen darf. Aber gut, dem will ich die wenigsten negativen Credits geben. Ich muss sagen, Agnima und Sentürk als Nationalspieler müssen das einfach besser lösen. Ganz einfach. Gut, und waren ja gemeinsam bei der Nati. Hätten ja auch zusammen trainieren können. Oder haben sie. Gut, ja, dann kommen wir direkt zum 3:1. Das ist mehr oder weniger auch im Anschluss viel. Ähnliches Szenario. Man muss sagen, MCH wieder vogelwild vorne. Auch wieder, wenn du dir wieder die Szenerie anschaust. Drei Leute stehen vorne und Agnima zieht auch nicht komplett durch, bleibt erstmal stehen. Sentürk lässt sich von Pörsch, wunderbare Aktion als Ader, nimmt den Ball an, fintiert so leicht und lässt Sentürk sowas von stehen, wie einen alten Sack. Gut, das Ding ist aber ist noch kein Tor in dem Moment. In dem Moment steht nämlich Perkovic 1 gegen 2 gegen Pörsch und deinen Marques, den du jetzt so nimmst. Und aus meiner Sicht ist Perkovic hier einfach viel zu voreilig. Da muss man Konterverteidigung besser trainieren in Zukunft beim MCH. So mal ein kleiner Hinweis, weil Perkovic hier viel zu schnell rausläuft, wenn er die Tiefe hält und auf 10 Meter wartet und dann erst Richtung Pörsch geht, dann wird der Ball nämlich und dann vielleicht noch Pörsch halt direkt begleitet oder blockt. Dann steht Marquez im 1 gegen 1 gegen Pacheco und Pirsch ist nicht zurück anspielbar. Er geht aber zu früh rauf und dann wird dieser Doppelpass möglich. Mhm. Also man hätte es noch retten können, das muss Perkovic als Fixo, der auch Erfahrung im Ausland hat, eigentlich drauf haben, hat er aber nicht drauf. Ist auch etwas, was man primär, sowas lernt man tatsächlich primär in Spanien, muss man mitunter sagen, das ist so ein bisschen spanische Fußballkultur, Konterverteidigung in der Art. Aber das hätte das Ding gelöst. Das hätte hier, das wäre beim 2-1 geblieben und es wäre alles drin gewesen. So war es eine Vorentscheidung, weil Jan einfach auch saustark dann das Ding wegverteidigt hat. Muss man einfach sagen.
Und Pirsch und Marquez. Ich habe mir auch noch so ein bisschen Agnima hier angekreidet, hier bei dem Tor. Ja. Habe ich aufgeschrieben. Ja. Weil er nämlich vorne ist auf rechten Ala und dann geht der Ball ganz links rüber und er rückt aber nicht ein. Er bleibt einfach stehen. Vielleicht war voll Quad Pressing, keine Ahnung, egal. Aber trotzdem muss er hier einfach tiefer stehen und wenn ihr so weit vorne spielt, dann könnt ihr auch mal ein 2-1-1 spielen vielleicht. Dann läuft man auch nicht so einfach in diesen Fehler rein, weil ein 2-1-1 verhindert genau das, dass da einer so durchbricht.
Aber dann, erzähl weiter.
Ja, und dadurch ist Marquez überhaupt der Weg frei, weil geht auch keiner mit.
Hier, Şentürk, Aytürk Getçim und Fuat Agnima wieder, auch vorne bleibt Getçim stehen, das steht da. Und Agnima zieht nicht richtig durch oder es ist, wie du schon sagst, erkennt die Situation nicht und rückt nicht ein, sichert also nicht ab, ist also nicht dann zuständig mehr für Marquez aus seiner Sicht. Und das ist dann auch ein großer Fehler. Diese Fehler hätte Perkovic ausbügeln können, ja, hätte er. Aber in dem Moment natürlich die Hauptfehler bei den Spielern, vor allem bei Agnima in dem Moment und bei Şentürk, und auch Getçim, die da einfach, ich weiß auch nicht, was die da für eine Arbeitsdienstverweigerung machen in dem Moment. So, ich will's echt mal hart ausdrücken, weil es ist alles zu verteidigen, wie du lässt dich da aushebeln wie eine Regionalligamannschaft, so vereinfacht gesagt. Und das darf in der Bundesliga nicht geschehen, vor allem nicht für 3 Nationalspieler, weil Getçim ja auch noch auf Abruf immer ist. Also das muss man auch sagen. Aber in der Nationalmannschaft lernt man auch keine Defensive, das mal zusätzlich. So wird mir häufig rückgemeldet, da wird selten defensiv gecoacht oder trainiert. Da läuft man ja auch noch, wie wir es auch gegen Kroatien sehr stark gesehen haben, aber auch gegen Frankreich, da läuft man ja 1-1 dem Gegenspieler mit. So, da wird sowas vielleicht dann auch nicht immer gecoacht. So, das konnten sie also nicht mitnehmen von der Nationalmannschaft. Ja, gut, hat dann in diesem Spiel gefehlt. Es war irgendwie schlecht, muss man sagen. Und dann verliert man das Ding 3-1, obwohl man vom Spielanteil das Ding nicht herschenken muss. Also man kann das Ding sogar gewinnen. Von den Spielanteilen zweite Halbzeit war viel besser. Es waren hier halt eben 2 Aushebelsituationen. Man hatte genug Chancen. Aber die Regensburg einfach cooler, abgezockter und am Ende dann irgendwie auch verdient, finde ich. Aus meiner Sicht dann eher auch aufgrund der zweiten Halbzeit. Ja, wunderbar. Aber ohne Pirsch sehe ich jetzt bei Regensburg auch keinen.
Oh ja, das ist ein Rieseneinbruch. Also
ja, sehe ich jetzt nicht mehr die Top 3. Ich bin
gespannt.
Ich nicht, aber gut, wir werden sehen. Also übrigens, Regensburg ist auch, muss man auch eins sagen, Mentalitätsmonster. Ich glaube, die können sich auch motivieren ohne Pirsch und werden auch einen guten Stiefel spielen. Aber Pirsch ist schon ein herber Verlust. Für die Bundesliga auch, muss ich auch ehrlich sagen. Spieler, der echt Freude bereitet hat, auch in diesem Spiel wieder. Herber Verlust für die Bundesliga. Ja, sehr schade. Gut.
Lass weitergehen. Dann
gehen wir weiter.
Das machen wir 2 Stunden.
Machen wir weiter.
Ja, bitte. Dann ja, ist die Frage, was das nächste Spiel ist, 18 Uhr, weil eigentlich sollte ja Fortuna gegen HSV 18 Uhr.
Die waren ja nicht 18 Uhr, deswegen, da kommen wir später drauf. Lass mal Weilendorf gegen Liria als erstes machen.
Genau, ja, ich habe aufgeschrieben, Zuschauer 145 Mann. Was ich ganz gut fand oder mir aufgefallen ist mal, jetzt in dem Highlight ist Fayazi, der iranische Spieler, ja auch dort in der Nationalmannschaft, so wie ich gehört habe, bei Liria. Da immer mal in 1-2 Highlights sehen, das sind halt wirklich wenige. Ja, wenig Highlights sind, das ist ja auch wieder so, dass man gar nicht sieht, welcher Spieler da mitzieht. Mhm. Für Liria, ich fand das wieder eng, also auch eine kleine Überraschung, dass es so eng ist. Also Liria zeigt, dass sie da im Mittelfeld am Ende auf jeden Fall wahrscheinlich landen werden. Finde ich schon mal.
Also obere Tabellenhälfte, würde ich sogar fast schon sagen. Ja.
Also das fand ich jetzt echt gut. Hast du noch Vorgeblänke, sonst...
Ja, Vorgeplänkel ist Stream von Weilimdorf, wieder brutal gut. Wieder liebe Grüße an Herr Melentin da draußen. Ich nenne ihn jetzt mal Herrn Melentin. Vielleicht grüßt er uns auch mal zurück. Ich weiß, ich habe jetzt nicht genau den Stream zu 100% verfolgt, weil ich erst noch den MCH-Stream in Regensburg zu Ende geschaut habe. Und was mir wieder aufgefallen ist, die Highlights beim DFB sind wieder von unten aufgenommen und der Stream ist von oben. Also ich empfehle immer die Highlights von Weilimdorf und den Stream. Die DFB-Highlights sind auch bei 1 Minute 46 zu diesem Spiel Ja, und die Musik, ach, wir haben es schon alles besprochen, nicht sehenswert. Aber der Stream und die Highlights von Weilimdorf umso mehr, weil sie auch eine bessere Perspektive liefern, muss man auch sagen. Ja, aber zum 1-0 können wir ja dann mal direkt schnell kommen, oder? Von Stuart Ack.
Ja, gerne. Ich habe hier auf jeden Fall beobachtet, dass Wallendorf anscheinend ohne Bosinovic 4-0 spielt und mit Bosinovic 3-1, wenn das so im ganzen Spiel war. Vielleicht war es nur in der Szene so, was aber total sinnvoll wäre, zu sagen, wenn Bosinovic da ist, ja, dann spiele ich mit Pivo, ansonsten haben wir keinen, dann lass 4-0 spielen. Hier hat es funktioniert, weil der Gegner Liria, hier fehlt es dann doch an Erfahrung. Er lässt sich halt durch dieses 4-0 lässt er seine 1-2-1-Verteidigung auflösen. Oder lässt sie wegziehen. Ja, und dadurch hat dann Ack auf aller Platz. Aber ja, wie er das dann wieder halt auch macht, da ja, über die Außen ist natürlich auch wieder super stark. Das zeigt, das unterstreicht nochmal, wie stark er für den deutschen Futsal ist und dass er ein Topspieler in der Bundesliga ist. Wahnsinn, da aus 9 Metern, da aus dem Winkel. Ja, war gut
Ja,
gemacht.
schön. Erst schön im Sidestep, kurz ein, zwei Sidesteps gemacht auf dem Ala und dann zack in die Tiefe. Der braucht nur den Schussvorsprung oder die Lücke zum Schuss. Muss aber sagen, Wiegels muss den Ball halten, ganz ehrlich. Also in der Armschwungbewegung geht ihm der Ball unter die Achsel irgendwie, was natürlich passieren kann, aber in dem Moment ist Ack auch so weit draußen auf der Außenlinie, dass Wiegels hier nicht den Schritt raus machen muss und somit halt auch öffnet, sondern einfach am Pfosten stehen bleiben muss und dann ist das überhaupt kein Problem. Dann steht er da im Lacrosse und das Ding hält er mit der Brust. Also da finde ich, Wiegels hier hat einen Fehler gemacht. So, umso stark er auch dann weiter gehalten hat oder auch in der Nationalmannschaft hält, das war ein Wiegels Fehler. Und Ack natürlich muss halt so eine Aktion bringen und dann muss auch mal ein Fehler vom Torwart sein, aber super Aktion. Also für mich der aktuell stärkste Spieler der Bundesliga, den ich jetzt aktuell jetzt auch in, ich habe natürlich auch die Streams jetzt alle verfolgt, aber ja, muss ich sagen, super Spieler, super Spieler. Gut, ja, machen wir weiter. Berlin kam ja wieder,
Ja,
ne?
total. Natürlich Fiedertoff, der hat jetzt auch schon einen Namen gemacht, als doch ein guter Ala-Spieler, der auch immer wieder gut netzt. Und hier frage ich mich, warum verteidigt Weilendorf überhaupt eine Mittellinie gegen Liria? Ja, das ist eigentlich relativ passiv, wo sie es überhaupt hier durchlassen. Und dann Lubitsch, für mich ein bisschen ungestüm, viel zu schnell in den Mann rein. Und genau das nutzt dann halt Fiedertoff. Das kann er ja sich schnell vorbeidrehen. Und ja, Bless steht da
Im
vorher für mich zu
Niemandsland.
tief. Ja, und dann steht er nämlich genau
Genau.
im Niemandsland, weil wenn er vorher da steht, wo er dann steht, oder
Genau.
ungefähr auf 4 Metern, dann macht er jetzt seine 2 Schritte, ist an der 6-Meter-Linie
Richtig.
und hat eine höhere Chance,
Genau,
kleiner
das
Anteil.
ist mir auch aufgefallen. Pless zu defensiv. Zu defensiv. Also Liria spielt hier auch in dem Moment ein 4-0. Ne? Oder also Filatov spielt so einen verkappten falschen Pivot. Dreht
Ja.
sich um den Gegenspieler. Und da muss Pless eben diesen Raum, also muss das erkennen und muss dann schon früher raus. Und dann steht er bei 6 Metern und das kriegt das Ding gegen die Schulter oder ins Gesicht. Damit hält er ja auch manchmal ein. Also ist ja auch hart im Nehmen. Aber so steht er auf, ich glaube, 3 Meter, 3, 4 Meter. Ja, und dann geht er genau über Schulterhöhe rein. Filatov macht das überragend, muss man auch sagen. Super Abschluss. Aber wenn Pless, wie gesagt, 1 Meter weiter vorne ist, 2 Meter, dann ist er am Sechser, dann hält er das Ding ohne Probleme. Dann lässt er sich abschießen und dann steht es hier weiter 1-0. Aber ja, das ist wieder Meckern auf hohem Niveau. Ne? Also muss man auch sagen. Also es sind Dinge, die fallen uns da auf. Und ihm sicherlich auch. Hoffen wir es. Weil dann hält er die Bälle in Zukunft dort. Genau. Ja, aber es
Ja,
ist
2
wieder,
zu
ja.
1, der Avichai. Eher so ein bisschen glückliches Tor am Ende, aber ich fand sehr schön, wie Söser kurz vor dem Tor auf Bosinovic spielt und dann wunderschön nachläuft.
Ja.
Also wirklich super dynamisch. Erst in die Bewegung gehen, dann den Pass spielen. Hohes Tempo. Bosinovic legt im richtigen Moment ab. Das fand ich wunderschön im Tor. Dann war es so ein bisschen Gewusel, irgendwie ein bisschen ein paar Blocks und dann geht er irgendwie rein. Das war dann irgendwie jetzt nicht so tolles, aber so dieses Nachlaufen fand ich da schön bei dem Tor.
Ja, und das Gegenpressing halt auch, ne, muss man sagen. In dem Moment gab es ein Gegenpressing, bei Ballverlust sofort, Bosinovic und Söser wieder auf den Ballführenden. 2 gegen 1 kreiert, Ballverlust, Söser macht das wieder top, Parallellauf und dann legt er den Ball quer. Und ja, Wiegels steht auf den Knien, auf der Linie. Ja, hier würde ich mir auch ein Lacrosse, weil da kann er das Bein rausfahren in dem Moment. Fand ich auch. Also Wiegels war in diesem Spiel nicht, ich sag mal, in richtiger Topform hält er wahrscheinlich sogar die ersten beiden Dinger. So, um was zu sagen, weil da steht, ist auf der Linie auf den Knien. Das war dann, unglücklich, mindestens unglücklich.
Technisch geht er ganz oft, also in den Highlights auf jeden Fall ganz oft auf die Knie. Da weiß ich auch nicht, ob das immer ja, so optimal ist, aber...
Da muss man sagen, das hat der Pless abgestellt. Das hatte er früher immer, ne? Dieses auf den Knien, das war seine primäre Technik. Mittlerweile ist Pless da vielfältiger geworden und Wiegels, vielleicht würde ich sagen, degeneriert jetzt wieder zurück auf die Knie.
Aber bei den hast du ja nicht. Also da ist mir
das aufgefallen. Nein, bei den hast du nicht. Ja, aber hier ist auffällig. Es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass er hier die Knieabwehr in zwei Situationen präferiert, wo sie eben taktisch nicht richtig ist.
Das stimmt. Muss man
sagen. Gut, dann das 3:1, wo ich sagen muss, auch überragend gespielt. Ne? Also die, ich glaube, es war dann Lubic mit also Söser, Lubic, dann Lubic direkt auf Ack und Ack, zack. Wunderbar. Also schöne Kombi, ausgehebelt. Man sieht einfach, individuell sind die Weidendorfer richtig gut drauf und spielen das auch zusammen gut aus.
Ja, ja, man sieht halt auch, dass in der Szene Yusofi von Liria flaniert halt so ein bisschen zurück und auf dem Niveau reicht das zum Tor. Ja, du kannst dir halt im Futsal, ich weiß immer noch dieses Zitat, entweder du hast 100% Tempo oder du stehst, weil der Ball steht. Ansonsten, wenn der Ball läuft, bewegst du dich zu immer 100% Speed. Ja, es gibt da kein weniger. Ja, wie auch vorhin, wo wir gesagt haben, Sento stoppt kurz. Immer 100% durchziehen. Und hier auch dieses Flanieren am Ende, 3 Schritte, reicht im Futsal.
Genau. Genau, und dann weil du spielst einfach 3 gegen 3. Das ist das Ding. Also du spielst in dem Moment nur 3 gegen 3 und 3 gegen 3, 10 Meter vor deinem Tor, ist eine Riesenchance für Weilendorf. Da musst du so viel, wie du schon sagst, einrücken und einfach hinter die Balllinie kommen oder auch schlussendlich da in die Überzahl kommen mit dem Team, weil 4 gegen 3 kannst du gut verteidigen. Dann werden die Passlinien nicht so schnell aufgehen. Und das sind so Grundregeln, die fehlen da noch, aber die musst du halt reinkriegen und es lohnt sich, Hackengas zu geben nach hinten. In dem Moment, das hast du gut erkannt mit Yusofi, der steht da wie Falschgeld im Niemandsland. Nur weil er denkt, ja, die haben doch 3 gegen 3. Das ist doch gar nicht Unterzahl. Ja, aber 3 gegen 3 ist Unterzahl, wenn du auf 10 Meter verteidigst. Das ist einfach so. Das sind die so gut, Söser ist so gut, Lubic ist so gut und Ack, der haut das Ding dann mit 2 Kontakten.
Ja, lernen sie halt. Das ist halt an die Liria, man muss denken, das sind die ersten Spieler und sowas werden die jetzt lernen. Die werden also tendenziell besser, wenn die Spieler alle aktiv bleiben.
Ja.
Also, und dann macht er doch Wiegels. Kommt er da einfach 3-2, macht er die Bude da. Gut, weil es viel Gewusel irgendwie da durch, war jetzt wenig geplant, der Flying. Beziehungsweise ist im Highlight jetzt nicht groß aufgefallen, was davor war, aber in der Szene war alles irgendwie so ein bisschen random.
Ja.
Egal, Wiegels macht einfach eine Bude, voll geil.
Ja, also in den Highlights war das Wiegels beste Aktion. Bis er noch einen Schuss gehalten, muss man einfach sagen. So viel sieht man ja von den Torhütern leider nicht. Aber im Stream war das auf jeden Fall auch geil, dass Liria auch mit dem Flying ganz interessant gespielt hat.
Okay.
Ja, aber am Ende bringt der Weidendorfer Ferrari, Fiat, ich weiß es nicht, das Ding über die Ziellinie und hat jetzt die ersten 3 Spiele, Daniel, allesamt mit einem Torunterschied gewonnen. 3-2 gegen den HSV.
Er ist jetzt schon so ein AMG. Also sagen wir, er ist jetzt so ein AMG.
Ja, spannend ist, dass Weidendorf jetzt auch 3 Heimspiele hatte zu Beginn, ne? Und hat alle 3 Heimspiele mit einem Torunterschied gewonnen. Ja, und sind jetzt dann vorne in der Tabelle.
Ja, vielleicht kriegen sie dadurch jetzt die Stabilität, die sie jahrelang nicht hatten. Wo immer so erstmal diese Tabellenführung hinterhergerannt ist.
Ja, jetzt müssen sie zum MCH. Der MCH, ja, ohne Oliveira, ohne Matic wird sicherlich... Hoffentlich kommen die Nationalspieler, die eben dann auch sich nicht auf Weidendorf vorbereiten können. Kommen die wesensgesund zurück mit einem Heimspiel. Ja, bin gespannt, was Weilimdorf dort abzündet. Aber schön, ich bin ja dort. Es wird schön, Memosch und Suat wiederzusehen. Da freue ich mich drauf. Ja, und dann schnacken wir ein bisschen dort. Genau. Gut, Daniel, kommen wir dann jetzt.
Ja,
wir müssen ja eigentlich müssten wir Stuttgarter Futsalclub gegen Pass noch vorziehen, weil die waren ja um 18.30 Uhr dran.
Egal, du bist kein Live-Ticker, ich sag nichts. Wenn du was sagen willst, keine Ahnung, aber...
Ja, auch wieder, also ich fasse das Spiel mal zusammen mit ein Wort, Djindic, 3 Tore, hat das gut gemacht und Pass.
Als Aufsteiger, ich sag das. Ganz ehrlich, gegen Pass musst du aus meiner Sicht Mix-Defense spielen. Ja, den Djindic musst du Mann decken. Und der Rest, glaube ich, macht nicht so viel.
Ja, aber Pass hat jetzt natürlich mit Stuttgart und mit Hott auch schon und mit den MCH, also 3 ganz ordentliche Futsalteams getroffen. Und nur der MCH hat einen Punkt gegen die geholt.
Ja, aber also jeder versucht der klassische Defense, also eine klassische Raumdeckung.
Ja, aber ich glaube, das wird mit der Zeit dann auch gegen Pass geändert. Ich glaube, man erkennt das spätestens, weil jetzt denkt man sich noch so, ja, man ist dominant, ja, man kann die dominieren, aber ich glaube, das ist eben der Punkt. Džindžić ist nicht zu dominieren, mit so einer, wie du schon sagst, mit einer einfachen Verteidigung. Džindžić ist einfach ein überragender Spieler. Sagen wir mal mit Persch zusammen vielleicht der Beste der Liga.
Ja, und wenn Džindžić nicht auf dem Platz ist, dann musst du deine Taktik halt auch relativ flexibel schnell ändern und was anderes fahren. Da musst du halt aggressiver sein. Da musst du dir gegen die einfach mehr trauen.
Ja.
Und mit Džindžić.
Ja. Aber ich sag mal ganz kurz, ich habe mir die Highlights angeschaut mit der schlechtesten Musik, die ich jemals hören durfte bei Highlights.
Stimmt.
Aber die Pass ganz, ganz souverän. 4-1 zur Halbzeit, 8-3 am Ende. Einfach souverän. Stuttgart mehr oder weniger auseinandergenommen, wenn man es so bezeichnen darf. Stuttgart mit 0 Punkten. Genau. Hm. Und da stehen auch deine Fortuna.
Ach ja, Punkten. Danke für die tolle Überleitung. Hättest du auch sparen können. Ich fasse es nicht.
Bitte, erzähl uns von deinen Highlights.
Ja, was soll ich erzählen? Heimspiel. Ja, erstmal soll es 18 Uhr ja losgehen. Dann hatte leider der HSV tatsächlich so einen Auffahrunfall auf der Autobahn. Hm. Ist jetzt nicht schwer, vielleicht, aber auch Thiemann hatte wohl da so ein paar Verbrennungen von dem Airbag. Ja, also gute Besserung, wenn das hoffentlich jetzt ist es nicht mehr. Und man hat dann zum Glück sich entschieden oder konnte das mit den Eltern, die da unterwegs waren und dem Auto vom Labiat. Und dann hat man es auch gepackt, dass die anderen Spieler, die dann angereist sind, noch kommen konnten. Zwei Spieler sind, meine ich, soweit zurückgefahren. Genau. Also da Respekt an den HSV, dass sie gekommen sind, weil wir hatten echt die Halle voll, 250 Mann, richtig viele, eine Schulklasse, 90 Kinder. Also da war viel los.
Eine Schulklasse, 90 Kinder?
Eine Schulklasse. Ein Gymnasium hat sich angemeldet mit 90 Kindern. So rum. Ich weiß nicht, wie die jetzt zusammengesetzt waren, aber da waren auf jeden Fall 90 Karten angefragt, ob jetzt auch alle kamen. Weiß ich nicht und das wäre natürlich schade gewesen. Ja. Man organisiert ja wirklich so ein Event, du hast Kosten, du freust dich, die Zuschauer kommen, also sowas mal absagen oder auch später verlegen, irgendwie auf 19.30 Uhr, war einfach keine Option, weil dann kommen auch bei den ganzen Kindern, die können nicht bleiben. Dann kannst du auch fast das Ding absagen. Ja, das ist also schwer. Von daher super, dass man gekommen ist und auch schnell gekommen ist und man konnte 18.45 Uhr dann anstoßen. Mhm. Jetzt für den Zuschauer, jetzt war eigentlich alles okay. Und HSV dann nur mit 3 Wechseln aufgrund auch der Tatsache, war so ein bisschen, ja, Futsal, Niederrhein-Liga, Verbandsliga-Feeling von vor 10 Jahren. Der Gegner kommt mit 3 Spielern an auf der Bank. Aber ja, das waren halt sehr gute Spieler auch auf dem Feld. Und wir hatten halt endlich jetzt Ramiz Shovtorov, ehemals ja für Aras gespielt, auch Champions League, Futsal Champions League gespielt. Am Start, kleiner bulliger Typ, hat wahnsinns fixo gespielt, ist halt noch nicht fit, aber hat gesehen die Stabilität, die er da reinbringt mit seiner Erfahrung. Unglaublich. Ja, also der hat uns da überhaupt im Spiel gehalten.
Ja.
Die bis zu den Toren, es waren ja wenig Tore für sehr viele Pfostentreffer tatsächlich im Spiel. Jalle und auch Azizi, super Partie der Keeper, kann man nichts sagen. Und das Spiel hätte auch deutlich mehr Tore verdient gehabt, aber es war eng tatsächlich. Und ja, man so Schnellfazit, bei der Fortuna in der Tagesform konntest du eigentlich nur Shovtorov, Hudacek und Dalteri gegen die HSV-Leute stellen, denn mit Persic und gerade Grünbeck hat einen sehr guten Tag, fällt mir wirklich auch mal live, ne, sehr, sehr gut, er ist dann doch sehr, sehr bulliger Typ, aber sehr filigran am Ball, viel Kraft im Schuss, also toller Spieler, muss man sagen, da, mit Michi Mayer natürlich gewohnt gut, das ist eine tolle Kombination, ja, und dann ist das Spiel halt hin und her geplätschert, viele Pfostentreffer, viele Chancen, bis dann irgendwann Atai durch eine hohe Verteidigung hat dann der HSV Fehlpass von Yoshida erzwungen, der auch echt keinen guten Tag hatte, wenn er auf der Platte war und dann macht es Atai dann halt rein. Kam zu dem Zeitpunkt, ja, war okay, es war immer okay, es war immer irgendwie hinher, jeder hatte gute Chancen, gute Pfostentreffer und dann ist das Spiel da hingeplätschert und dann an einem Punkt würde ich sagen, haben wir es wirklich verloren, wo ich auch in der Halle war, denn so 5 bis, da stand es dann 1-0, 5 Minuten vor Ende war der HSV platt. Und das hat man auch gesehen. Die Jungs waren echt platt. Und wir kamen dadurch, durch unser normales Spiel, eigentlich gut rein. Und eigentlich lag der Treffer eher in der Luft. Und dann hat jedoch Schein auf Flying umgestellt. Mhm. Und aus meiner Sicht die Fehlentscheidung des Spiels. Weil das Flying-Spiel konnten wir nicht schnell spielen. Und damit konnte sich der HSV erholen. Also man hat dem HSV hier ein Geschenk gemacht, indem man das Tempo rausgenommen hat und die sich da fangen konnten, weil wir es halt nicht schnell gespielt haben. Plus, ich weiß bis heute nicht, warum Christe Groth nicht den Flying gespielt hat, sondern zunächst Mert Sipahi und dann Fedor Brack. Fedor, ich mag ihn, guter Typ, aber hey, er hat, weiß nicht, ein Tor Bundesliga in 3 Jahren gemacht, jetzt warum spielt er jetzt Flying? Also was, also diese Endphase habe ich nicht verstanden, also auch so.
Daniel, ein richtig guter Hinweis auch nochmal für alle. Wir haben ja auch so ein bisschen Bildungsauftrag, aber wir wollen ja auch an Futsal heranführen. Wenn du beim Flying bist, dann kann es halt sein, dass jeder deiner Spieler mal in einer Überzahlsituation frei zum Schuss kommen könnte. Ne? Und dann musst du natürlich überlegen, wer ist denn auch abschlussstark, beziehungsweise ist jemand, der dann auch schlussendlich vielleicht schon Erfahrung mit Tore schießen hat. Und Fedor Brack ist dann natürlich in seiner Bundesliga-Karriere noch nicht mit, ich weiß nicht, mit einem großen Pensum an Toren bekannt geworden. Und guter Hinweis, auch nochmal für alle, die im Flying überlegen, dass du im besten Fall natürlich auch da die Spieler hast, die einen guten Abschluss haben.
Die müssen ja nicht schnell laufen, also zum Beispiel müssen nicht fit sein, die müssen keinen guten Zweikampf können. Die müssen abschließen können, gerade die zwei, die, wenn du halt dann zwei auf der Grundlinie stehen hast, die brauchen halt einen Ballerschuss.
Ja.
Naja. Gut. Ja, und dann kam halt das super schöne Tor von Grünberg über einen Lob nach einem kleinen Konter. Da macht Alterio ist da, der hat aber viel gekämpft, macht aber immer den falschen Move, indem er dann, ich weiß gar nicht, wer den Pass gespielt hat, gar nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall den Passgeber auf Grünberg macht er zu, obwohl Schoff darauf den hatte. Man hätte also einfach nur warten müssen und dann wäre das wahrscheinlich auch verlaufen. Ja, Grünberg macht super, ne? Mardi steht da vielleicht einen Tick weit draußen, aber auch
Also da hat er, sorry, bei dem Tor, das habe ich mir auch notiert, das ist ganz wichtig, da hat Dalterio nicht verstanden, dass Schovtorov da einfach auf Zeit geht, ne? Dass er einen Zeitgewinn rausholen will, indem er einfach erstmal tief wartet, damit die anderen zurückkommen können. Was Dalterio macht, geht wild drauf und dadurch wird der Raum auf, den natürlich Grünberg unnachahmlich, also das Tor des Spieltages oder aus meiner Sicht sogar das Tor der bisherigen Saison, muss man so sagen, wunderbarer Lob mit einem Außenriss gefühlt, richtig geiles Tor. Aber da muss ich sagen, da fehlt es wieder individualtaktisch, dass man weiß, Dalterio, ey, bleib mal locker, der Schovtorov bringt euch echt voran, finde ich. Also ich habe das Spiel ja auch ganz in den Schnelldurchlauf gesehen, muss ich ja ehrlich verstehen, weil ich mich dafür interessiert habe. Und der ist echt ein Aktivposten und ihr könnt von der Erfahrung, die er hat, und der hat auch einen Bums, wie du schon gesagt hast, und wenn der fit ist, ich glaube, wird einer der stärksten Spieler auch mitunter, kann in der Bundesliga einer der stärksten Spieler sein. Also auf jeden Fall Top 10 Bundesliga-Spieler.
Ja, ganz klasse.
Und da zeigt er es auch eben. Der bleibt defensiv einfach stehen und denkt sich auch wahrscheinlich in dem Moment, okay, vielleicht kann er nicht kommunizieren in dem Moment, aber was macht Dalterio? Was macht der da? Warum läuft der da raus von seiner Seite? Von
ja, Luigi ist halt super motiviert dann. Ne? Und dann gibt es ja die Spieler, die dann eigentlich das Beste meinen, aber durch diesen kopflosen Aktionismus, ja, so ein bisschen Headless Chicken.
Ganz schlimm.
Läuft dann da völlig wild drauf und das macht es, aber es war auch.
Da würde ich, wenn ich Dalterio werde, jetzt einfach mal den Schovtorov fragen, was wollte er dort? Und er wird ihm wahrscheinlich erklären, ey, erstmal lass den Gegner erstmal kommen auf eine bestimmte Höhe, dann spielen wir hier nämlich am Ende 3-2 oder weiß auch immer, weil du hast einen Torwart dann und dann und so weiter. Also typische Konterverteidigung war in diesem Moment einfach notwendig. Da läufst du nicht auf der Mittellinie direkt an, weil dann bist du ausgehebelt. Und das war der Fall, ausgehebelt, dann kann Schovtorov da eben nicht mehr hinterherkommen, weil der dann auch von anderen Seiten loslaufen muss. Ja, und dann macht, wie gesagt, Grünberg Top-Tor, das will ich mal hervorheben, das ist ein super geiles Tor gewesen. So, und dadurch macht der HSV den Sack zu, wie du schon sagst, ich habe das Spiel auch ganz gesehen. Ja, ich finde das mit dem Flying, das kann Fortuna nicht so schnell machen, dass der HSV da in Struggle gerät, also kam auf jeden Fall nicht in Struggle.
Ja, und du hast halt echt den besten Flying-Keeper Deutschlands da, mit der Christe Groth, ja, und lässt ihn nicht spielen. Dann immer diese sinnlose, ich renne zum Aus, dann rennt einer rein.
Ja, das ist echt recht. Christe Groth kann dann auch direkt wieder ins Tor. Also, ja, gut, ist ganz spannend, wenn man das so betrachtet. Ich denke aber, der Rassi hatte genau eben das vor, was du ihnen jetzt mehr oder weniger abhanden sagst. Der hatte vor, die HSV Panthers müde zu machen, aber den HSV müde zu machen. Aber gut, die waren nicht müde, auch nach dem Unfall nicht. Und ich muss auch eins erwähnen, erstmal, das war ja ein Auffahrunfall, unverschuldet. Und zum Glück sind alle gesund rausgekommen aus der Geschichte.
Ja,
und
total, das ist das Wichtigste.
Auch noch
und ja,
so nebenbei.
Ich habe auch übrigens Mert Sipahi, der ja auch dann Flying gespielt hat. Für mich jetzt auch noch, habe ich noch vergessen, bei denen, die auch konkurrenzfähig sind. Ich hatte ja gesagt, Schovtorov, Hudatek und Azizi und Mert Sipahi, muss man sagen. Er hält sich halt im Fußball fit, Das wird natürlich auch abfallen jetzt über die Saison, weil man dann doch vielleicht den Futsal dann viele Sachen vergisst oder auch dann ins Hintertreffen geraten. Aber aktuell jetzt noch kann er mit seiner Erfahrung trotzdem viel, viel Gutes machen fürs Team. Muss man sagen, er trainiert nicht mit, er kommt zum Spiel, hilft uns dadurch aber maximal. Er spielt in der Liga, ist ein Win-Win. Ja, und reicht die Fitness, die er hat und die Erfahrung.
Ja, schon interessant, dass der, weil ihr habt ja einen recht großen Kader eigentlich, dass er dennoch spielt. Ne? Gut, aber das sind Trainerentscheidungen, so würde ich es mal stehen lassen. Ja, Daniel, aber damit sind die Fortuna jetzt mit 0 Punkten. Ich glaube, Vorletzter sind sie, wenn ich mich recht
Drittletzter,
erinnere.
Drittletzter,
ja gut. Aber ist ja egal, jetzt Torverhältnis ist am Ende eh Jacke wie Hose. Es kommt wahrscheinlich dann auf die direkten Duelle an. Aber das Spiel war nicht schlecht von der Fortuna. Also mit Schovtorov ist da ein Spieler dabei, der auf jeden Fall Leben bringt. Ne? Das muss man einfach sagen, kann man so festhalten. Aber ist ein klassischer Fehlstart, würde ich mal behaupten, ne? Mit 0 Punkten mit dem Stuttgarter Futsalclub.
Ja, Fehlstart, klar, man hat ein bisschen was ausgerechnet, vielleicht nicht in den ersten beiden Partien, aber jetzt auf jeden Fall wäre was, das war, glaube ich, die enttäuschendste Niederlage, weil es war was möglich. Tja, hat der HSV, muss man Lob auszahlen nach dem Unfall und was dann davor war, trotzdem sich, also die Erfahrung, ich meine, Meier, Labiat, ja, die sind so lange dabei einfach und Celani im Tor, wenn wahrscheinlich Boris Lastro nicht, weil er schlechter der Keeper ist, aber diese Erfahrung in so einer Partie, das macht es dann auch wieder aus, ne, diese haben so viel erlebt, die drei Kicker.
Ja, aber ich bin gespannt, ob Fortuna anschließen kann an die Top 7, wenn man so will. Weil die wirken ein bisschen ausgeglichener. Also die wirken ausgeglichener, die sieben Teams, so als könnten sie sich gegenseitig an guten Tagen schlagen. Aber ich frage mich, ob Fortuna auch an guten Tagen jemanden von diesen sieben Teams schlagen kann.
Wir brauchen halt jetzt ein Pivot, weil das fehlt uns, dieses durchschlagende Element, wie letzte Saison. Es fehlt dann vorne einer. Wir kriegen jetzt noch eine kleine Verstärkung. Schauen wir mal, da verrate ich jetzt nichts weiter.
Ja, ich habe schon gehört.
Aber ja, das war's. Ja. War ein guter Futsalabend. Und von mir aus können wir auch weitergehen zum letzten Spiel, denn der Letztplatzierte. Ja, Pauli, 7-0. Ich habe nicht viele Kommentare eigentlich aufgeschrieben.
Ich auch nicht.
Mach du.
Bitte. Mir ist aufgefallen, dass alle drei Pauli-Torhüter gespielt haben. Das ist mir aufgefallen.
Ey, ich war mir nicht ganz sicher, weil das hat mich so ein bisschen verwirrt. Weil
ja doch,
das Kamerabild war ja so kacke.
Guckt auch an.
Okay.
Zumindest habe ich das gesehen in den Highlights. Also alle drei Torhüter, auch in der ersten Halbzeit haben sich die Torhüter schon abgewechselt. Inwieweit das dazu geführt hat, dass es besser wurde, ich kann es nicht sagen. Aber ich muss sagen, ich habe Pauli gegen den MCH schon gesehen. Ich glaube, da hätte es auch ein gutes 7-0 sein können. Hott hat es jetzt gemacht. Also Pauli wirkt, ist toll, dass die dabei sind, aber ich habe das Gefühl, in dieser Saison ist dabei ist alles bei Pauli.
Wird schwer, für die Jungs. Die
halt wird schwer.
Viel Neuen und viele Basisfehler, ich habe mal aufgeschrieben, ne? Wird halt kein Meter, ein Mann vor dem Meter angelaufen. Wir sind immer viel zu weit weg. Zurück wird nur flaniert. Kein Tempo, viele Neulinge. Also niemand schaut auf Oberkörper, alle auf den Ball. Und das sind ja halt so kleine Basics, die dann ganz schnell deinen Diamant, den du da hinten aufbaust, wenn du ihn aufbaust, relativ schnell entzerren. Ja, das willst du jetzt machen. Also so ein Remenetz, der mir auch bei uns in Düsseldorf gefallen hat, für mich die Nummer 14, avanciert jetzt auch zum besten Spieler, hat da auch schon die Avancen gehabt, auf jeden Fall. Und hier hat er ja richtig viel genetzt in dem Spiel. Remenetz, ja, richtig ausgesprungen, glaube ich. Also gefällt mir der Spieler, hat auch ziemlich viele hat gute Futsal-Finters drauf.
Ja.
Und Wittig ist mir aufgefallen, immer inmitten des Geschehens als Passgeber, Initiator, ist immer mit drinne. Das merkt man, hat viele Tore mit aufgebaut und im Abschluss waren dann die Keeper von Pauli eben da ein bisschen auf einsamer Flur. Und das 0-1 habe ich als einziges Tor mal rausgehoben, Remenetz, wie er den da in den Winkel haut. Ja, da ist der Sebastian Dudek, schaut da auch schnell hinterher. Ja, es ist halt hoch, aber die Jungs lernen viel. Was halt wirklich, Leistung okay, aber 30 Zuschauer, come on. 30.
Ja. Also. Das ist sehr schade. Vor allem so Name Pauli, ne? Das ist halt das Ding.
Ja, aber jeder Spieler bringt mal zwei, also da sind 10 Spieler. Ja, das heißt, jeder muss nur irgendwie seine Eltern mitbringen. Dann hast du schon mehr. Und Eltern und Schwester, keine Ahnung, ein paar Freunde. Also 30. Ich weiß gar nicht, wie das so tief sein kann.
Ja, ich frage mich auch, wie das so tief sein kann. Vielleicht glauben sie auch nicht dran und deswegen laden sie niemanden ein oder so. Ich weiß es nicht und wollen sich der Schmach nicht ausliefern, dann irgendwie da irgendwie. Na, aber ich glaube, es würde helfen, wenn man Leute, einfach seine Leute, seine Freunde dazu holt, um halt nicht 0 zu 7 zu verlieren. Ich glaube, es wird helfen. Ich glaube, es wird helfen.
Können doch hier Hendrik von Sparta, können Sie doch mit reinholen. Können doch die Sparta-Leute jetzt holen
ja,
und das damit das einbauen.
Genau, das wäre eine Idee. Pauli bräuchte auf jeden Fall in der Spitze noch ein paar gute Kicker. Mhm. Ja, aber es ist ein großer Name. Das tut mir irgendwie weh, dass du da dann nur 30 Zuschauer hast. Weil du kannst mit dem Namen Pauli kannst du ja alleine schon die Halle füllen. Fühlt, ne? Also,
ganz komisch, naja, wirklich. Ja.
Ganz komisch. Ja, aber ja, ohne Bunsemeier und Co. und Jeremejew und wer auch immer alles weg ist, und Wiesbaden da und Grünberg, sind natürlich auch die Leistungsträger erstmal weg. Ne? Gut, man wird sehen, was sich da entwickelt. Die Saison ist noch lang und Pauli sieht aber jetzt gerade schon ein bisschen abgeschlagen. Tabellenletzter, minus 18 Tore. Stuttgarter Fußballclub hat auch keinen guten Eindruck insgesamt. Aber das werden wir noch sehen. Es sind erst 3 Spieltage, Daniel. Und der 4. Spieltag kommt dann nach den Länderspielen. Die müssen wir jetzt einmal nochmal verpflichtend obligatorisch hier nochmal kurz tippen. Und dann
ja, okay,
tippen.
Mach. Ja, okay.
Samstag, 14.10. Hot gegen Stuttgarter Futsalclub. Was sagst du?
Hot.
Gut, dann sage ich auch. Hamburger SV gegen Pauli. Wird übrigens bei der Sau übertragen.
Nein, das Spiel wird... Ach du meine Güte.
Ja.
Ja. Ah, der, also, ja, okay, gut, dann hätte man sich, aber man muss doch, also, ja, okay. Also, man musste schon vor 8 Wochen, dass bei St. Pauli wirklich alles zusammenbricht. Also, da hat man, und das war ja, vor dem Saison-Deal.
Vielleicht nicht beim DFB, wir schon.
Aber ja, aber das ist auch ein Problem, dass der DFB das nicht weiß. Also, da müssen sie hinterher sein. Also, wenn ich solche Deals mache.
Ja, aber The Zone denkt sich auch, Hamburger ist vor gegen Pauli, das ist doch geil.
Oder natürlich, jetzt holt man Bunsemeier, das wäre auch stark. Und dann kommen Jeremejew und die Spo-Brüder und dann sieht das wieder ganz anders aus. Das wäre sie auch lustig.
Ja, dann wird es ein bisschen enger. Aber sonst.
Bitte, also man kann es nur hoffen, dass sie die holen. Weil, wenn das Ding bei The Zone läuft und das geht hier 7-0 aus, oder? Also.
Ja, genau. Ich gehe auch davon aus, dass es ein recht hoher Sieg für den Hamburger SV wird. Gut, dann ist Weilimdorf in Bielefeld zu Gast, Daniel. Das ist doch auch mal ein spannendes Duell.
Weilimdorf?
Okay. Ich tippe MCH, weil. Ja, ich glaube, die sind gut für eine Überraschung. Dann Pass gegen deine Fortun, was sagst du? Oder Djindic gegen Fortuna?
Spielt Djindic, Pass, spielt Djindic nicht. Wir haben auch neue Kicker, wir.
Ja.
Ja, wo ich glaube, also mit den neuen Kicker, ich bin mal gespannt, wer das wird mit Schoftorov. Ja, mit Djindic muss man im Griff kriegen. Wenn wir die richtige Taktik nehmen, kannst du sie knacken, aber du musst aus meiner Sicht den Djindic, du musst dir was einfallen lassen.
Ja, ich glaube, es wird auch so ein kleines Schicksalsspiel für Fortuna, ob sie sich jetzt unten im Abstiegskampf bewegen oder ob sie vielleicht doch noch ins Mittelfeld.
Ja, komm, wir schaffen das. F95.
Okay, ich sag Pass. Wenn Djindic spielt, sage ich auf jeden Fall Pass. Dann Liria gegen Regensburg. Regensburg ohne Pörsch, das muss ich natürlich erwähnen. Was sagst du?
Liria?
Ich glaube, ohne Pörsch auch Liria. Vor allem Heim bei Regensburg. Oh,
Liria, da sind viel mehr Leute. Pörsch weg, ja, dann hast du noch einen weniger auf der Bank.
Ja, das ist recht. Ja, dann spielen sie noch zu viert. Gut, ja, ich sage auch Lirien. Gut, Daniel, das war's. Das waren die Tipps für die nächste Spieltagsebene. Ich danke dir. Das war eine interessante Folge mal wieder. Und ich freue mich dann, die nächste Folge als Zuhörer begleiten zu dürfen. Ich hoffe, jemand anders freut sich dann dabei zu sein. Daniel, schönen Abend hier, schönen Tag dir, schönen Tag allen da, schöne Woche. Viel Spaß bei den Länderspielen und
genau, bis dann alle.
Bis auf bald.
Ciao, Sebastian.
Ciao.